Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge Splitscreen Radio. Mein Name ist wie immer Jonas und bei mir sitzt natürlich wieder der Bene.
Hallo.
Bene, gibt es irgendwas Neues? Gibt es irgendwas Tolles in deinem Leben? Hast du was Cooles gespielt die letzte Woche?
Ich habe vorhin zwei Sachen gespielt. Über eine Sache werden wir in der Folge noch sprechen, nämlich Arknights Enfield. Das war so die letzten fast zwei Wochen jetzt, glaube ich. Viel Zeit reingesteckt und seit Monaten jetzt endlich mal Hyrule Warriors, das Age of Calamity, / Chronik der Versiegelung nachgeholt, dass ich mir meinen Japan-Urlaub geholt hatte und dann nicht gespielt. Jetzt habe ich gespielt. Bin auch durch mit der Story.
Ah ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Und natürlich, wir haben es letzte Woche gehabt, Highgard habe ich auch gespielt.
Stimmt, da wollen wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Da bin ich auch, bin ich schon sehr gespannt, was du dazu sagst, was jetzt so dein Fazit ist und wie viel du auch gespielt hast.
Ja.
Aber vielleicht starten wir erstmal mit einem kleinen Überblick über das, was sonst heute noch sonst so erwartet.
Genau. Wir starten wie immer mit so einem kleinen News-Blog. Wir wollen einfach nochmal auch ein bisschen den Nutzen über Haigar zu sprechen. Das war eh so ein bisschen das Thema in den News, würde ich sagen, die Woche. Warum das war, ob das gut war, können wir mal drüber gleich sprechen. Genau, sonst, ich gebe mal so einen kurzen Überblick, /Review über Arknights Enfield, das neue Gacha-RPG, das am 22. rausgekommen ist. Und wir haben es schon angekündigt, wir wollen ein bisschen mal über Ubisoft sprechen, was denn da so gerade los ist. Deswegen hatten wir es uns letzte Woche noch aufgehoben, in den News nicht zu tief drüber zu sprechen. Und jetzt wollen wir die Chance nutzen, um einfach mal Ubisoft
die Chance nutzen.
Bisschen
endlich mal über Ubisoft zu reden.
Alle haben drauf gewartet.
Ja, nicht drauf gewartet. Daher nehme ich hier gleich mit dem Ball auf. Nicht drauf gewartet haben die Leute offenbar auf Highgard. Genau, ist quasi so die News der Woche gewesen, so ein bisschen. Wir haben ja am Montagabend aufgenommen, die ist am Dienstag erschienen und wir haben aufgenommen, quasi kurz nachdem Highgard um 19 Uhr dann offiziell erschienen ist. Und ich habe natürlich darüber geredet, wie toll ich dieses Spiel finde, wie viel Potenzial das hat. Und dann haben wir schon nach der Aufnahme geschaut und dann war schon hier, vielleicht hat man es auch mitbekommen, am Dienstag die große News immer, Katastrophen-Launch, Highgard im negativen Bereich, tiefroter Bereich, unglaublich schlecht bewertet, unfassbar schlechte Steam-Bewertungen. Und ich finde halt einfach, dass diese News ganz anders eigentlich heißen sollte. Und zwar, Highgard wird halt einfach Opfer von massivstem Review-Bombing am allerersten Abend. Das ist wirklich irre. Also, um das mal so ein bisschen in Zahlen auszudrücken, vielleicht, das ist vielleicht am einfachsten. Wir haben halt am allerersten Abend geschaut, da war Highgard bei, da hatte Highgard wirklich nach 2 Stunden oder sowas, nachdem das Spiel erschienen ist, 6.000, 7.000 Reviews. Die halt wirklich, da waren dann, was, 15% positiv oder so,
wirklich, ich glaube 14 und ja, ich meine, wie kann man sich denken nach 2 Stunden? Ich habe eine halbe Stunde gespielt und gebe dann, ich habe wahrscheinlich mehr Zeit in diese Review reingesteckt, als eigentlich ins Spiel spielend.
Genau, das ist so ein bisschen das was wichtig ist daran. Ich habe das mal rausgesucht. Also mittlerweile, jetzt nach einer knappen Woche, sind knapp unter 35.000 Reviews quasi, das sind Steam-Reviews von Leuten. Das ist auch jetzt nicht die Metrik schlechthin. Es gibt aber halt natürlich keine Tests, weil es ein Free-to-Play-Release ist und halt keiner vorher so, na, deswegen ist das so ein bisschen das Beste, was man hat. Mittlerweile steht es bei ausgeglichen und 42% positiv, was immer noch wirklich natürlich verheerend ist, sag ich mal so. Ja. Es gibt aber zwei ganz spannende Sachen. Wenn man nämlich, man kann diese Steam-Bewertungen nämlich filtern.
Mhm.
Und da gibt es einmal die Möglichkeit, zu schauen, dass man die rausfiltert, die quasi nicht mal eine Stunde gespielt haben. Also alle Reviews ab einer Stunde. Ne? Aber eine Stunde gehen wirklich schnell vorbei. Gerade man weiß, das Tutorial nimmt 15 bis 20 Minuten in Anspruch. Einzelne Runden können eine halbe Stunde dauern. Dann hat man vielleicht 2 bis maximal 3 Runden in der ersten Stunde gespielt.
Man muss sagen, am ersten Tag, wir hatten es ja, bevor ich gespielt habe, man ist in der Warteschlange auch noch gegangen.
Eben,
also eine halbe Stunde in der Warteschlange, die auch zur Spielzeit offiziell zählt. Plus Tutorial, dann bist du vielleicht bei einer Stunde, aber vielleicht einfach, wie gesagt, hast du gar nicht gespielt.
Genau, und wenn wir eben uns die Reviews anschauen, quasi mit Leuten, die mindestens eine Stunde gespielt haben, dann sind wir immer noch bei ausgeglichen bei aber schon 58% positiven Bewertungen.
Mhm.
Und dann wird es nochmal spannender, wenn man nochmal eine Stunde hochdreht. Also sagen wir, wir haben gesagt, die erste Stunde hat noch nicht viel ausgesetzt, vielleicht auch in Warteschlangen, also sagen wir mal ab 2 Stunden.
Mhm.
Also Leute, die dem Spiel mal das Minimum an den 2 Stunden Zeit gegeben haben, dann steht Highgard jetzt bei 73% positiven Wertungen, größtenteils positiv, was dem Spiel halt einfach gerecht würde. Ich habe ja gesagt, ich glaube, das hat seine Nische vielleicht, das ist sehr kompetitiv, es ist sehr einzigartig von dem Setting her irgendwie, Es ist auch kein Meisterwerk oder so, aber 73% ist halt viel aussagekräftiger als 42%. Und ich finde, das ist das, was ich eigentlich dazu sagen will, ist, wenn ihr dazu gehört, diese Reviews zu schreiben innerhalb der ersten Stunde, dann schaltet jetzt ab und denkt über euer Leben nach, bitte. Ich finde das, also ich finde das wirklich krass, wie stark sich so eine Meinung darüber auch bildet. Ne? Weil jetzt am nächsten Tag die News in allen teilweise auch wirklich überhaupt nicht eingeordnet oder sogar noch diese Kritikpunkte von den Leuten, die 15 Minuten gespielt haben, aufgegriffen in der News und dann darüber geschrieben, also, was Heilgeist so schlecht macht. So, das ist doch nicht, also nee, das ist ja nicht das Ding. Die ganze Stimmung im Heilgeist war von vornherein richtig schlecht.
Ja.
Da sind sie auch selbst schuld.
Kann man haben gerne sie auch darüber, gesagt in Interviews.
Dass ja, haben sie zugegeben, kann man auch letzte Woche unsere Folge gerne hören, warum das so ist. Also weil da halt einfach die ganze Kommunikation so schlecht war. Aber dann einfach davon zu sagen, das Spiel ist schlecht, weil der Trailer schlecht war. Deswegen muss ich jetzt bei dieser Stimme, bei dieser Meinung einfach bleiben. Und dem Spiel, ich lade mir jetzt einmal runter, damit bei Steam steht, ich habe es mir runtergeladen und dann gebe ich eine schlechte Wertung. Einfach nur, um es zu hassen. So. Und dann diese Kritikpunkte teilweise auch. Also ja, technische Probleme ist scheiße, wenn man die hat. Es passiert, wenn man die hat. Aber da waren Sachen, die waren da dabei irgendwie, keine Ahnung, hier Corporate und was weiß ich. Und nee, das sind halt Leute, die sind extra von EA weggegangen, um einen neuen Shooter zu machen. Das ist nicht von irgendwie von oben herab, dass da irgendjemand jetzt irgendwas machen will. Dann so die Arbeit von Leuten einfach schlecht zu machen, weil man das halt so gut kann, anonym in der Masse.
Mhm.
Ja, richtig, richtig schwach, richtiger L für die Gaming-Community, so ein bisschen zumindest die dazugehören. Mittlerweile hat es sich ja ein bisschen gedreht. Also.
Ich meine, aber das haben wir ja jedes Jahr irgendwie. Also diese große, das eine Spiel, das alle hassen müssen. Warum auch immer, kann man nicht einfach mal sagen, interessiert mich nicht, ist nicht mein Spiel. Egal, wenn es jemand spielt, bin ich happy für ihn, ihm gefällt es, ist nicht meins. Aber dieses, und ich meine, das ist ein Internet-Ding, dieses, nee, ich mag das jetzt nicht.
Ja.
Und das muss ich jetzt aber auch jedem sagen.
Ja.
Jeden, der nicht meine Meinung teilt, ist dumm und hat keine Ahnung. Und ich habe nur die einzig ehrliche Meinung, weil alle, die was anderes denken, die sagen die nicht oder trauen sie nicht, dies zu sagen. Und das ist so wirklich ein Internet-Ding. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, was wir jetzt die letzten Jahre immer hatten. Ich meine, Concord ist zu groß gefloppt, dass es schon wieder fast lustig war. Und selbst da war die Negativität, da waren wirklich die Leute, interessiert mich halt nicht.
Ja, das Interesse war gar nicht erst da, ja. Aber dieser Hass, der da so da war.
Das habe ich auch nicht verstanden. Dieses einfach irgendwie gesagt, wir schießen uns jetzt ein und das ist jetzt dieses Spiel, das muss man hassen, das muss die Gaming-Community hassen. Das ist gefühlt das Schlimmste, was die Gaming.
Da steht für alles, was schlecht ist im Game, sozusagen. Genau. So,
ja. Das hat einen Ingame-Shop, deswegen ist schon durch und obwohl es technische Probleme hat, aber der Ingame-Shop funktioniert, ja, das ist bei jedem Ding so. Also, weil der Ingame-Shop nicht das laufende Spiel ist, in dem technisch viel passiert und so. Und ja, wir hatten es echt. Also dieses auch, wie gesagt, dass man da nicht einfach sagen kann, ich ignoriere das und ich sage dann zu nichts, weil es ist nicht meins. Aber nein, ich installiere dieses Spiel, spiele vielleicht das Tutorial, vielleicht sind es auch nur Menü rumgegangen, wer weiß. Um dann mich hinzusetzen und wahrscheinlich mindestens 15 Minuten, länger als ich dieses Spiel gespielt habe, diesen Text runterzurattern, ist schon immer so wild für mich, dass man solche so sehr aus Sachen, das ist mir halt egal. Also ganz ehrlich, wenn ich was Schlechtes gesehen habe, dann ist es so, vielleicht schreibe ich irgendeine lustige Kritik oder sage mir, Zeit war mir zu schade, gebe jetzt halt eine schlechte Bewertung, aber ich setze mich hin und ich schreibe nicht 5 Paragraphen, warum
ich gar nicht gespielt habe.
Genau, und ich meine, wie du sagst, also nach 2 Stunden, und vielleicht können wir dann auch so kurz, wie ich es jetzt eigentlich fand, ja, die Leute sehen dann das Potenzial. Und ja, technische Probleme, ich weirderweise nicht. Also ich habe dann auch gehört, also ich habe es primär auf dem PC gespielt, wo wohl die Performance sein soll. Vor allem habe ich es gehört von Leuten, die irgendwie bessere PCs hatten, deutlich bessere, also auch ein Kumpel von mir. Und ich auf einer 3070 Ti einen PC, den ich vor, glaube ich, mittlerweile 4 Jahren gebaut habe und damals jetzt nicht High-End-End war, läuft es flüssig. Also ich habe null technische Probleme. Ich kann mich dem nicht anschließen. Sag aber nicht, dass das nicht ein Problem ist, an dem sie arbeiten müssen. Aber ja, ich habe jetzt, lass mich jetzt sagen, 4-5 Stunden gespielt, sowohl 3-3 und vielleicht kurz gesagt, viele Kritik war ja, da ist zu wenig los in den Matches. Dann haben die schnell regiert und übers Wochenende, ich weiß nicht, ob es denn jetzt noch gibt, haben sie jetzt 5-5 halt mal testweise reingehauen. Den habe ich auch ein bisschen gespielt. Und ja, es hat so ein bisschen seine Macken, die ich aber jetzt nicht irgendwie viele im Game-Flow des Matches sehe. Dieses am Anfang, was mache ich denn die erste Minute, außer halt irgendwie kurz Wände verstärken. Dann laufe ich leer über eine Map. Also das sind jetzt so die Kritikpunkte, die Leute immer geäußert haben. Und was mache ich da, außer ein bisschen looten. Und dann, ja, ist halt die Ballerphase so gefühlt. Und ich sehe eher die Probleme so ein bisschen, umso länger das Spiel geht, das Match, kommt es mir ein bisschen balancing-mäßig weird vor. Weil, also ich sehe es so zum Beispiel, vielleicht könnte die Verstärkungsphase ein bisschen kürzer sein, weil du wirklich nur hingehst und kurz ein, zwei Wände und dann wartest du. Ich finde aber, und ich meine, deswegen finde ich das, und da haben wir drüber gesprochen, so einen weirden Kritikpunkt, diese Loot-Phase, die geht das 1,5 Minuten, 2, bis der Schildbrecher auftaucht und alle halt dann anfangen hinzurennen. Das ist nichts anderes als bei einem Battle Royale. Also in einem Battle Royale renne ich manchmal 10 Minuten rum und finde nichts. Und keiner meckert darüber, dass das irgendwie 10 Minuten langweilig ist, weil du auf niemanden schießt, so gefühlt. Ich finde es einen ganz coolen Flow, vor allem wenn das Match dann geht, weil du immer so eine kurze Downer-Phase hast. So, okay, du hast jetzt Action gehabt, kurz mal Reset, kurz mal Ressourcen auffüllen, dann geht wieder Action los, dann kurz mal Reset. Das ist so wie, blöd gesagt, anstatt halt einfach, dass ich in einem Menü hänge, bin ich halt unterwegs und loote. Und dann das Gunplay. Ich musste ein bisschen reinkommen, muss ich sagen. Irgendwie, ich weiß nicht, ich kam jetzt aus Battlefield, hat sich ein bisschen weird und ich musste an den Einstellungen rumdrehen. Aber jetzt ist ganz cool. Also Ballern macht Bock, die Fähigkeiten sind cool. Die Probleme, die ich habe, sind halt wirklich dieses, das hast du ja auch gesprochen, dieses komische Schildsystem, was nicht besser wird, umso schneller es länger das Match geht. Weil ich finde, diese Time to Kill, die ist am Anfang gut. Das ist dafür so ein kompetitives Ding. Du kannst ein bisschen reagieren. Ja. Wenn irgendjemand diese legendären Schilder hat, du ballerst rein. Du musst eigentlich gefühlt 2 Waffenmagazine in jemanden reinholzen, bis der mal tot ist.
Das habe ich jetzt tatsächlich diese Woche auch nochmal mehr gemerkt. Ich habe jetzt auch nochmal spielen können natürlich. Und da habe ich es auch gemerkt, ja, wenn jemand dann wirklich, sag ich mal, eine legendäre Rüstung und einen Helm hat und du einfach noch eine nicht perfekt aufgerüstete Waffe hast, dann ist einfach, dann teilweise haut man sich gegenseitig quasi ein Magazin rein und hofft halt, dass der andere jetzt mal endlich rund, also, ja.
Ja, das fühlt sich dann nicht mehr ganz so taktisch, weil irgendwie denkst du, oh, jetzt habe ich den umgangen und den Rücken und du schießt deine Waffe rein und dann dreht er sich um und hat genug Zeit, sein ganzes Magazin, weil du noch irgendwie nachladen und wechseln.
Ja.
Das, finde ich, müssen sie ein bisschen sich anschauen, weil das auch wirklich ein bisschen weird ist, weil sich dadurch auch das Gunplay und die Gefechte deutlich anders anfühlen am Anfang als am Ende. Weil normalerweise hast du ja eher gegen Ende werden die Time to Kills schneller, in auch, ich sage jetzt mal so Battle Royale, weil alle bessere Waffen haben, aber du hast immer ungefähr das gleiche Schildniveau. Da hast du halt dieses weirde Ding, dass halt beides parallel steigt, aber gefühlt die Schilde irgendwie mehr ausmachen und eben, ja, wenn du dann keine legendäre Waffe hast, irgendwie fühlst du dich immer im Nachteil und ein bisschen nervig finde ich auch ein bisschen. Ich habe es als jemand, der ganz gerne EMP spielt. Irgendwie dieses Loot-System, ich finde 5-mal die gleichen Waffen. Ich bin auf dieser verdammten Suche nach dieser einen Waffe. Und das ist jetzt auch nicht, dass ich zum Händler gehen kann. Ach, und dann ich will die auch halten oder ich kann die upgraden gegen Geld, sondern muss ich auch wieder hoffen, dass es die gibt. Was in einem Battle Royale in Ordnung ist, in so einem kompetitiven Ding, wo ich ganz gerne einfach meine Lieblingswaffe vielleicht bis zum Ende des Matches tragen will, finde ich es ein bisschen frustrierend, weil du dann doch wieder, oh, ich habe jetzt nur noch eine blaue MP, finde aber jetzt ein Legendary Shotgun und ich will aber gar nicht die Shotgun spielen, weil ich mit der nicht gut bin, aber ich muss sie eigentlich, weil meine Waffe zu schlecht ist.
Ja.
Ist so ein Ding, ich verstehe, dass das aus dem ganzen Konzept entsteht mit, du musst irgendwas machen und looten. Ich frage mich dann nur, ob es auf die Art für die länger anhaltende Spieldauer so viel Sinn
macht. Ja, das ist halt ein bisschen die Frage. Ich finde, es ist auf der einen Seite, ich finde es halt, du musst halt mit dem klarkommen, was du findest. Das heißt, du spielst dich, ich finde dadurch, kann man ja auch ein bisschen argumentieren, dass halt frisch, dass eine Frische drin bleibt und man nicht jede Runde mit demselben Loadout immer wieder spielt. Aber auf der anderen Seite, klar kann ich auch verstehen, wenn es dann kompetitiv wird, dass man sagt, ja, jetzt hatte ich, keine Ahnung, ich bin hier überhaupt keine Hilfe. Ich hatte auch, glaube ich, gestern so eine Runde, da war ich in der ersten, war quasi bis zum ersten Raid, am Ende vom ersten Raid, überhaupt keine Hilfe, weil ich so eine Waffe mit so einer Burst, da die halt quasi der Kugel auf einmal schießt oder sowas. Und ich komme halt mit denen nicht klar, vor allem nicht in so einem schnellen Spiel irgendwie. Und ich war halt einfach keine Hilfe. Ich war halt einfach im Wild die ganze Zeit. Ich habe nichts gebracht, weil ich einfach jedes Feuergefecht verloren habe, bis ich dann eine bessere Waffe gefunden hätte oder mir kaufen konnte. Und dann ging es wieder.
Naja.
Genau. Also insgesamt
macht Spaß. Also ich sehe auch halt, klar, wie gesagt, kann auch Sachen besser machen. Und ich fand auch den 5v5-Modus, wir haben kurz gesprochen, er ist sehr chaotisch, aber irgendwie dann fühlt sich es manchmal ein bisschen, dass halt die Gefechte nicht so lange, klar, weil mehr Leute aufeinander ballern, interessant an und vielleicht können sie nochmal gucken. Ich meine, es würde sich ändern, wenn du vielleicht an Respawn-Times und an den Schildern ein bisschen, also du musst nicht das Gameplay im Kern ändern, einfach wirklich nur an Reglern drehen, um das ein bisschen vielleicht flotter zu machen.
Aber das Gute ist ja, sie haben jetzt schon quasi eine Woche nach Release, das war sicherlich nicht geplant, einen 5-gegen-5-Modus einzubauen, der offenbar nicht schwer einzubauen war, weil sie es auch schon getestet hatten. Aber ne, sie haben ja sich darauf festgelegt, eigentlich 3 gegen 3, und haben dann nach einer Woche das quasi angepasst. Das zeigt ja zumindest, dass sie bereit sind, schnell einzugreifen und auf Feedback irgendwie auch einzugehen. Ich fand lustig, ich habe auch beide Modi jetzt am Wochenende gespielt, 3 gegen 3 und 5 gegen 5. Und ich fand tatsächlich, in dieser Phase, wo man quasi zwischen den Basen unterwegs ist, da hat mir 5 gegen 5 besser gefallen. Bei der 3 gegen 3 ist manchmal das Ding, du verlierst halt den ersten Kampf und bis du dann gespawnt bist, sind die anderen schon fast an der Base. Und bei 5 gegen 5 ist halt, du hast immer wieder diesen Nachschub, und ich hatte fast jede Runde bei 5 gegen 5, dass es sich irgendwie bis in diese Overtime ging, wo dann wirklich wo du nicht mehr einsteigen kannst. Mhm. Und dann würde ich auf den letzten Spieler quasi ankommen teilweise. Und das fand ich richtig cool, das hatte ich im 3 gegen 3 eben seltener, so ein bisschen dieses Ding. Die Raid-Phase wiederum fand ich im 3 gegen 3 aber angenehmer, weil ich auch mindestens ein Match hatte. Da hatten wir, glaube ich, zweimal diese Schildbrecher-Phase und den Raid gestartet und haben beide Male überhaupt nichts geschafft, weil das war so eine Wand aus 5 Leuten, die ein bisschen höher waren.
Ja.
Und du kamst einfach nicht rein. Wenn einer versucht hat, irgendwie die Base zu machen, wenn du dich absprichst mit 5 Leuten vielleicht, aber mit irgendwie, also so als Solo, war das wirklich nur frustrierend, weil du kamst einfach nicht, du kamst keine 5 Meter weit, sobald du aus dem Stein, haben von 5 Leuten auf dich geschossen quasi. Und du kamst gar nicht erst in den Bereich, irgendwie die Bombe zu legen oder so. Ja, da müssen sie auf jeden Fall einfach ein bisschen schauen, ein bisschen rumbalancen. Jetzt soll ja dann eben wahrscheinlich nächste Woche dann wahrscheinlich der Ranked-Modus auch erscheinen. Und da bin ich auch mal gespannt, ob sich dann, wenn man den halt vielleicht mal primär spielt, jetzt sag ich mal so, ob man dann eher in Matches kommt, die halt jedes Mal ausgeglichener sind. Mit Leuten, die auf einem ähnlichen Niveau sind. Weil ich hatte auch ein paar Mal, glaube ich, das Ding, wenn mit irgendwelchen PC-Spielern da war, die wirklich, also nicht PC-Spielern an sich, sondern PC-Super-Pros gefühlt, wo du halt gar nichts siehst, ne? Die halt einfach so schnell die halt 2 MPs ausdingsen und dich halt einfach durchgehend treffen. Sie sind einfach wie so ein Laser irgendwie.
Ja, da hatte ich auch ein, zwei, vor allem am Anfang oder auch das Match, das fühlt sich auch, also bei einem, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob er nicht gecheatet hat, so gut wieder getroffen hat.
Es gibt halt Leute, die das wirklich können, wenn man sich schaut teilweise.
Sliden, rutschen, rauf, runter und währenddessen deinem Kopf perfekt treffen oder dich über die halbe Map, du weißt nicht mal, wer da irgendwo ist, wirst du plötzlich angesniped und bist so, hä, was ist jetzt los?
Ja.
Nee, aber ich bin jetzt auch gespannt. Ich bin jetzt mal gespannt auf was ihr aus Feedback, aus den Zahlen für diesen 5 gegen 5. Ich fand ihn einfach chaotisch, weil das hat das Heldensystem nochmal funktioniert. Da haben einfach Fähigkeiten ohne Ende irgendwann und ballern wir eher so zweitrangig. Aber ja, ich bin gespannt. Ich werde es weiter spielen, ich werde es weiter verfolgen, ob es jetzt mein Hauptding wird. Mal gucken. Ich glaube eher weniger. Da bin ich dann doch zu sehr Battlefield-Spieler. Aber es ist ein cooles Konzept. Ich werde es weiter verfolgen und einfach mal für bei ein, zwei Runden schaue ich immer gern wieder rein. Ich hoffe einfach, es dreht sich einfach ein bisschen.
Die Spielerzahlen waren jetzt okay, aber auch nicht wirklich gut. Da hoffen wir mal, dass die zumindest da bleiben, wo sie jetzt sind oder halt eher noch steigen. Dass man sagt, man hat eine Basis, die sich auch lohnt für die Entwickler, das Spiel am Leben zu lassen. Und allen Leuten, die eine schlechte Review innerhalb der ersten Stunde geschrieben haben, wünsche ich einfach den größtmöglichen Erfolg für dieses Spiel. Also gar nicht aus einem persönlichen Ding, sondern einfach, das wäre halt eine coole Geschichte, wenn am Ende des Jahres dann, Highgard, eine gute Geschichte hinten raus irgendwie.
So ein neues Riding, wo dann in ein paar Jahren.
Ja, genau, in 10 Jahren sind wir dann da so, Highgard, in Jahr 10 schon, das gibt's ja gar nicht. Erinnert ihr euch noch?
Ja.
Okay, jetzt haben wir schon 20 Minuten über Highgard.
Kann man gerade sagen.
Ja, gut.
Noch viel zu sprechen darüber.
Genau, bevor wir dann zum eigentlichen Hauptthema kommen.
Ja.
Du hast Arknight Enfield.
Genau.
Gespielt. Ich fange jetzt einfach mal an als absoluter Noob.
Mhm.
Was ist das für ein Spiel?
Okay, ich fange mal auch einfach grob, weil ich glaube, das muss man immer ein bisschen einordnen. Das gehört, und das ist irgendwie ein Genre, obwohl auch nicht ganz, es ist ein Gacha-Spiel. So, Gacha kommt aus dem Japanischen, Gachapon, jeder, der da war, du kennst es an jedem Spielhalle, Flughafen, egal wo, gibt es diese Automaten, wo du Geld reinschmeißt, drehst, kriegst irgendeine Figur raus. Daher kommt das Ganze, weil in diesen Spielen ist die ganz große Monetarisierungsmechanik, du pullst Charaktere, um halt für dein Team neue Charaktere zu kriegen, wie bei einem RPG, anstatt seiner Story oder auch Nebenquests zu kriegen. Gibst du entweder Geld aus oder sparst lang genug mit Ingame-Währung, um sie zu pullen. Ist eher so ein Mobile-Genre gewesen, ist es auch immer noch, aber 2020 war dann das Jahr, in dem sich das ein bisschen gedreht hat. Genshin kam raus, ist jetzt auch schon bald 6 Jahre dann alt im September, was dann so damals halt irgendwie, das ist jetzt das Free-to-Play Breath of the Wild, also ein Open-World-RPG hat dann so eine Welle losgetreten, dann kamen jetzt über die letzten Jahre eben andere Spiele, mehr oder minder erfolgreich immer. Vor allem das war von HoYoVerse, wie sie mittlerweile heißen. Die haben jetzt auch noch Honkai Star Rail rausgebracht. Also sie überfluten selber ein bisschen den Markt mit Spielen, was ein bisschen weird ist. Plus dann gab es jetzt wirklich Konkurrenzen von anderen. Eben ein Wuthering Waves. Und jetzt das nächste große Ding, das eigentlich ein Spin-off von einem Mobile-Gacha-Game von vor, lass mich jetzt auch lügen, 10 Jahren, 9 Jahren ist, Arknights Enfield. Ist im Kern auch ein Gacha-RPG. Das heißt, du hast Charaktere, die du hochleveln kannst, ausrüsten kannst, die du primär einfach durch Puls. Also dieses ganze System mal ganz kurz erklärt. Es gibt immer natürlich FOMO, großes Thema, ein Charakter, der neu rauskommt, limitiert ist, den gibt es jetzt nur für 3 Wochen. Und wenn du den jetzt nicht pulst, dann kommt der in einem halben Jahr erst wieder. Deswegen, den willst du jetzt haben, weil er am besten auch noch gerade der beste Charakter ist, der cool aussieht und coole Moves hat. Und normalerweise ist es einfach so, und so spiele ich es eigentlich auch bei denen, die ich länger gespielt habe, du sparst einfach mit Events und was weiß ich was. Es gibt einfach Währung an, hast dann irgendwann genug, pulst den, bist happy und musst nicht wirklich Geld reinstecken. Muss aber natürlich sagen, dieses Genre lebt vor allem davon, dass halt Leute impulsiv sind und den Charakter natürlich
sofort haben wollen
und mit der besten Waffe und mit 6-mal gepult, damit du alle zusätzlichen Fähigkeiten, die noch hinter weiteren Duplikaten des Charakters verborgen sind, haben kannst. Und ich habe schon gesehen, irgendwie, Arknights Enfield hat jetzt schon in den ersten 2 Wochen wieder 28 Millionen irgendwie gemacht.
Das sollten wir auch ein Gacha-Game einfach machen.
Ja, das stimmt.
Podcast Versionen von mir einfach, dann ziehen sie verschiedene.
Ja,
mit so einem Cowboy-Hut, mit so einem Astronautenhelm oder so.
Eben, genau. Und ist jetzt seit 2 Wochen draus. Das Ding, das jetzt ein bisschen anders ist bei dem, also es ist im Kern immer noch das Gleiche. Also wenn du ein Gacha-Ding gespielt hast, die übergreifende Progression ist immer gleich im Kern. Was das jetzt ganz cool macht tatsächlich, und es hat viele Probleme, das sage ich gleich vorab, es ist ein bisschen zweigeteilt. Also oft hast du halt in diesen Spielen, du hast halt das Kampfsystem, die Open-World-Erkundung, aber das ist halt alles. Alles an Progression ist daran gekoppelt. In Arknights Enfield ist es jetzt so, du hast, ich sage mal wirklich 2 Hälften dieses Spiels. Du hast so Hub-Welten, die du erkundest, mit Rätseln, Kämpfen und allem. Und dann hast du eine Fabrikbau-Simulation. Ich habe sie nie gespielt, aber nach dem Spiel habe ich ein bisschen Bock drauf. Factorio und so weiter, wo es halt wirklich darum geht, du hast jetzt hier so deine kleine Basis und hast in der Welt, kannst du irgendwie Sachen für Ressourcen sammeln, platzieren und dann musst du Produktionsketten bauen, um daraus Materialien zu kriegen. Das sind Heilgegenstände, aber auch Sachen, um deine Ausrüstung irgendwie später zu craften. Und dieser Aspekt tatsächlich ist super befriedigend. Ich weiß nicht, ob das meinst. Ich habe sowas nie gespielt, das klingt irgendwie langweilig. Man muss so sagen, das ist halt eine, was ich gehört habe, Basic-Einsteiger-Version. Das ist jetzt nicht super kompliziert. Aber irgendwie selber sich so, okay, ich will jetzt das Item. Okay, was brauche ich denn dafür? Und dann baust du dir so ein komplexes irgendwann Produktionskette zusammen, um das zu optimieren, um irgendwie ein Item rauszukriegen mit 20 Stationen dazwischen.
Mhm.
Ist ein cooler Aspekt tatsächlich, der aber auch, glaube ich, der große Schwerpunkt des Spiels ist, weil die ganze Gacha-Community halt sehr schnell, ich will das machen und das und kämpfe und möglichst schnell durch. Und das halt so ein System ist, da musst du dich halt reinfuchsen, bisschen damit beschäftigen. Was halt auch nicht, also ist halt nicht Mainstream, muss man jetzt sagen. So ein Fabriksimulationsbauding in einem Action-Spiel ist jetzt nicht da, wo alle, ja geil, darauf habe ich gewartet. Was man auch ein bisschen merkt, weil mir macht es super Spaß, selber Sachen rauszufinden, selber zu bauen, selber zu optimieren. Dieses Spiel, und da merkst du, das war irgendein Punkt in den Betas, die es gab, hat so viele Tutorials. Es ist furchtbar.
Oh, okay, okay.
Also, das ist wirklich so, du spielst dieses Spiel und, oh, ich habe jetzt Bock, dieses Fabriksystem und die Kämpfe und was weiß ich. Und dann kommt so jede 5 Minuten eine Tutorial-Nachricht, wo du jedes einzelne Fenster wegklicken musst, und dann Tutorial durchspielen musst, um das dann freizuschalten für das Hauptding und dann kommt das nächste und du bist irgendwann so, ich habe abgeschaltet. Wirklich, ich habe abgeschaltet. Ich habe einfach durchgeklickt. Mhm. Nee, ich lerne das schon irgendwie selber. Bleib mir mit deinen scheiß Tutorials weg. Und das zieht sich wirklich über so gefühlt die ersten 10 Stunden, dieses Tutorial, okay, und, wo ich wirklich so kurz davor war, ich bin raus, Leute. Bis du dann mal die freiwillig ignorieren kannst, so ein bisschen.
Aber was für Items kannst du dir dann quasi in deiner Fabrik machen? Also sind das dann wirklich die relevanten, guten, also keine Ahnung, kannst du dir, wenn du richtig reinsteckst, halt eine Fabrik bauen, wo du dann ohne Ende Währung oder sowas am Ende rausbekommst oder so?
Was ich gesehen habe, also man muss so sagen, man kann das komplett überspringen, man kann sich Blueprints einfach aus dem Internet holen von Leuten, die es gemacht haben und einfach hier, klatsch, das ist meine Basis, perfekt, ich muss nichts machen. Aber ja, es geht vor allem darum, weil es gibt sozusagen Gebiete, in denen, also es geht darum, du kommst an, die Story ist, also ich gehe nicht auf die Story ein, die ist todlangweilig gewesen. Gacha Game 1.0 Version ist irgendwie immer langweilig bei der Story. Ich weiß nicht, das kriegen die nicht hin. Die haben so einen guten Hook für 5 Minuten und dann ist
Sense,
wirklich Sense, kannst du eigentlich überspringen gefühlt. Und du hast dann deine Gebiete. Du hast 2 in dieser Launch-Version, Tal 4, was einfach so ein bisschen generisches Tal mit irgendwie Fabriken ist und dann halt ein, das hat auch gefühlt jedes Spiel von denen, ein China-Verschnitt sozusagen. Und neben der Region geht es so ein bisschen darum, Währung zu sammeln oder Sachen zu craften, um Währung, die gegen Währung zu verkaufen, um wieder Sachen abzugraden, um mehr bauen zu können, um dann wieder mehr Währung. So ein Loop einfach, der erreicht wird. Und der ist in der ersten Basis relativ lang, weil du den irgendwie über den ganzen, ich weiß jetzt nicht, die 20 Stunden, was diese erste Region braucht, hast und wirklich so einen guten, ganz guten Progression-Ding hast. In der zweiten Region hast du halt viel schon und kommst dann hin, kriegst zwar neue Sachen, aber es läuft aufs Gleiche raus. Du willst Währung haben, um wieder mehr upgraden zu können, um bessere Sachen craften zu können. Deswegen für viele ist, glaube ich, so dieser Loop am Anfang, ich will möglichst viel Geld aus dem rausschöffeln, weil auch jede Region seine eigenen Währungssysteme hat. Das Endziel ist aber eigentlich so ein bisschen, wenn man das erreicht hat und genug Währung wahrscheinlich von allem hat, wirklich Ausrüstung. Du kannst dann deine beste goldene Ausrüstung am Ende halt mit dieser Fabrik craften. Die hat dann seine festen Werte, die kannst du auf deine Charaktere klatschen. Das ist halt das Ziel. Wirklich, um deine Charaktere mit der besten Ausrüstung zu haben, muss diese Fabrik funktionieren. Und halt auch alles irgendwie so halbwegs gemanagt sein, dass du genug Energie produzierst, damit die ganzen, dass dir nicht alles zusammenbricht, dass es mir einmal passiert, wo du dann wirklich jedes Gebäude erstmal abschalten musst und wieder deinen Strom hochfahren. Ist ein cooler Loop. Das Ding ist, und jetzt bin ich an dem Punkt, ich habe jetzt sozusagen den Launch-Content zum Großteil gespielt. Ich habe die Story gestern durch, bin jetzt an dem Punkt, wo es eigentlich auch nur noch für mich im zweiten Gebiet darum geht, Sachen zu, also diese Währung zu farmen, um halt dann die Ausrüstung schneller zu craften. Plus jetzt halt auch in dem Endgame-Ding für Charaktere bauen ankomme, was in diesen Gacha-Dingern auch immer der Hauptding ist. Du kriegst halt nicht, oh, ich level mal kurz einen Charakter hoch, sondern so einen Charakter hoch zu leveln ist halt ein Ding von 1-2 Wochen am Anfang, weil du hast begrenzte Energie, die du nur begrenzt Sachen fahren.
So ein Mobile-Mechanik.
Mobile-Ding, genau.
Ja.
Und ich merke jetzt halt, ob der Rest, ich weiß nicht, ob der Rest vom Spiel das carried für mich. Dieser Fabrik-Loop, richtig cool, aber der wird es halt auch automatisiert irgendwann. Ich logge mich ein, craft was, fertig, tschüss und verbrauche meine Energie. Kann man jetzt sagen, es sind dann wieder nur 15 Minuten am Tag, aber wenn du halt irgendwie 1-2 andere Dinger täglich mal reinspielst, dann ist schon wieder eine halbe Stunde weg. Und da sind einfach noch so ein bisschen die Probleme vom Spiel für mich, wo ich sage so, ich weiß nicht, ob ich dranbleiben will, weil der coole Teil, der mich am meisten interessiert, diese ganze Fabrik bauen, das wird immer weniger. Das wird irgendwann quasi für mich ein non-existentes Spielelement, das läuft im Hintergrund. Cool, ich logge mich ein, ich habe Währung. Ja, aber ich interagiere nicht mehr aktiv mit diesem System. Und die andere Hälfte, über die ich jetzt noch nicht so gesprochen habe, dieses ganze Action-Kampfsystem-Ding, ich weiß nicht, ob das gut genug für mich gerade ist. Das ist wirklich, es ist so ein bisschen Xenoblade-Verschnitt, das ich jetzt auch länger gespielt habe, aber du machst ein Auto-Kombo, dann launchst du einen Skill von einem Charakter und das löst Kombos aus. So, aber das führt dazu, wenn du so ein Vierer-Team hast, du machst immer die gleiche Kombo, wartest, bis wieder irgendwie so ein Ding aufgeladen ist, damit du die wieder machst. Die Gegner sind gerade relativ spongy, das heißt, du machst das lange Und das ist halt so, ja, es sieht cool aus, es ist das bestaussehendste Gacha-Game, das es gibt. Das sieht auch besser aus als viele AAA-Spiele aus dem asiatischen Raum. Aber dieser Loop, mit dem ich dann hauptsächlich interagieren werde, dieses Kämpfen,
der ist noch nicht so richtig.
Der ist nicht tief genug. Also in Wuthering Waves, das ist halt aktiver, ein bisschen mehr Variation, du musst auch ein bisschen mehr selber machen. Und man muss auch immer gestehen, dieses Kampfsystem ist das, wo am wenigsten irgendwie geändert wird. In Genshin, die Kritik, die dann irgendwann kam, das ist halt irgendwie alles, was immer das Gleiche, auch mit anderen Charakteren. Das ist 6 Jahre später immer noch so. Und bei Wuthering Waves, ja, neue Charaktere, neue Kombos, aber das Kernkampfsystem ist das Gleiche. Das heißt, da wird sich aus meiner Sicht, außer die sagen wirklich, oh, da ist die Kritik hoch, was ich jetzt nicht glaube unbedingt, wird sich an dem Teil nichts ändern. Und dann bleibt für mich irgendwann so ein Spiel, das ja als Live-Service gedacht ist, dass ich da über die nächsten 5 Jahre mich täglich einlogge und dieses Spiel angeblich spiele, nicht genug Interessantes über die Story hat mich noch nicht gepackt, die Charaktere nicht, das Kampfsystem ist nett, aber halt nennen wir, ich habe es 20, 30 Stunden und ich spiele es 1000. Und dieses Fabriksystem, was das Highlight ist, für mich, wird halt immer irrelevanter über die nächste Zeit.
Okay.
Was so ein bisschen ein komisches Ding ist einfach, weil alle haben so diesen Hook und der Hook ist aber auch das, was dich dran halten soll. Sei es jetzt das Kampfsystem oder die Open World. Und da habe ich das Gefühl, der Hook ist das System, was irgendwie immer irrelevanter wird. Okay, und warum sollte ich dann euer Spiel über das von den anderen spielen?
Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen
kritisch gesagt, aber ich habe genug von denen gespielt über die Jahre, um zu sagen so, ich weiß nicht, du wirst deine Nische finden damit, klar, aber die Nische, die das mag, ich weiß nicht, soll ich jetzt, keine Ahnung, eine Version mit neuem Gebiet kommt alle paar Monate, soll ich jetzt diese gleiche Fabrik mir einen Monat anstarren und sagen, oh, ich kann jetzt noch eine Linie optimieren, damit das ein bisschen schneller. Das
sind halt dann wahrscheinlich so Spiele wie Factorio oder
Satisfactory.
Genau,
die,
also halt nochmal mehr Tiefgang einfach. Ja. Du sagst, dann spielst du lieber das und noch Genshin nebenbei und hast quasi ein besseres Kampfsystem, aber ein besseres Fabrikding auch.
Ja, und ich meine, ich bin auch da einfach ein bisschen, erstens, also ich muss sagen, das ist das Gute daran, ich habe gemerkt, scheinbar reizt mich so Fabrikbaudinger. Ich weiß, die anderen sind auch so Time-Sinks, in die man scheinbar irgendwie hunderte Stunden spielen, stecken kann. Aber eben die große Frage für mich, die ich mir stelle, der auch jetzt irgendwie Wuthering Waves parallel spielt. Und ich meine, die Diskussion hat man öfter mal so, wie viele Live-Service-Games braucht und für wie viel hat man Zeit. Und ich mir halt wirklich aktiv die Frage stellen muss bei sowas, will ich Zeit reinstecken? Will ich das jetzt zu meinem Daily-Ding machen? Oder nehme ich mir halt die Zeit lieber für was anderes? Irgendwie, oder ich schaue in einem Jahr mal wieder rein, was sich entwickelt hat. Und ich gebe dem jetzt mal noch bis zur nächsten Version Zeit. Das sind jetzt noch ein paar Wochen, in denen ich vielleicht jetzt auch nicht mehr so aktiv spiele. Aber mal gucken, okay, bessert sich was an den Sachen, die ich mag? Kommt da noch mehr rein? Und dann zu sagen, fliegt's raus? Weil das ist ja immer die traurige Sache bei denen. Das ist jetzt nicht was wie, ich habe ein cooles Spiel und es ist durch, es ist vorbei, Ende, gut. Sondern du musst ja wirklich da aktiv die Entscheidung treffen. Ist das jetzt ein Forever-Game für mich? Und wenn du schon eins hast, das ist für manche Fortnite, für die anderen ist es Genshin, ist da halt noch in meinem Tag Platz dafür. Und ja, das ist halt das Schwierige bei diesen Spielen, die ja kommen. Habe ich die Zeit, will ich die Zeit reinstecken und ersetzt es halt das andere Spiel, was ich gern mag, weil das alles gegeneinander konkurriert. Also, cooles Spiel. Es gibt bestimmt, also ich meine, ich habe gesagt, 28 Millionen haben die schon eingenommen, sind irgendwie Mobile Games. Ich glaube, den Top.
Ja, wenn es auch so auf einem Mobile Game basiert, dann ist das Fanbase schon da.
Über das man vielleicht nochmal gesondert sprechen kann, weil das wirklich schwierig ist, aus auch psychologischer und wie die Leute ausnutzt. Und das ist wirklich, also ich kann das Spiel keinem empfehlen, der nicht irgendwie Impulskontrolle hat bei sowas. Deswegen, ja, es ist ein cooles Spiel. Wenn du sowas nicht kannst, einfach nicht Geld in die Hand zu nehmen, weil du das jetzt unbedingt brauchst, dann spiel das nicht. Das ist nicht gut für deinen Geldbeutel, das ist nicht gut für dich. Das sind halt einfach ausbeuterische Monetarisierungsmodelle. Muss man jetzt so sagen, egal wie sehr ich jetzt andere Spiele mag, am Ende des Tages wollen die Geld aus dir rausziehen und auf die, ja,
schlecht. Gar nicht mal so versteckt eigentlich.
Nee, wirklich nicht.
Okay.
Man hat leider mittlerweile auch akzeptiert. Aber ja, wie gesagt, cooles Spiel. Man kann es mal reinschauen. Vor allem, wenn man jetzt die anderen noch nicht spielt und vielleicht was irgendwie in die Richtung sucht. So ein RPG, das einen lang beschäftigt. Aber da ist einfach noch viel Potenzial nach oben, das wir unbedingt ausschöpfen müssen, dass das wirklich das erfüllt in Gameplay, in Story, in dem. Deswegen guter Start, würde ich mal sagen, für eine 1.0-Version. Da gab es deutlich schlechtere, aber ich würde jetzt nicht sagen, wow, das muss man spielen dafür.
Okay, ich denke mal, du wirst uns einfach hier auf dem Laufenden halten in den nächsten Wochen.
Eventuell, oder wenn ich nicht mehr...
Oder eben auch nicht, wie es da so weiterläuft. Dann, ja gut, danke auf jeden Fall für den Einblick. Ich habe nicht reingespielt. Ich habe aber auch eher Lust, jetzt Factorio oder sowas zu spielen, weil ich ja manchmal, wenn ich das sehe, mir denke so, ah, das sieht eigentlich schon cool aus, aber es sieht nach was aus. Da brauche ich so irgendwie die Zeit, um da wirklich mich dafür zu öffnen. Weißt du, ich meine, es gibt so Sachen, wo du denkst, das fände ich cool. Das ist ja, wir haben ja schon öfter auch so immer drüber gesprochen, so Taktik-Strategiespiele bei mir generell, wo ich einfach, ich war mal irgendwann XCOM 2 wirklich dann so drin, dass ich da Stunden reingebuttert habe irgendwie, um mich da rein zu fuchsen. Aber es ist immer so eine Riesenhürde für mich, jetzt zu sagen, ah, ein Strategiespiel, das lerne ich jetzt irgendwie, als absoluter Noob. Obwohl ich dann die Sachen cool finde und dann im Steam Sale kaufe und dann nie starte. So.
Ja, für mich ist es auch Fighting Games. Ich meine, ich habe 100 Stunden Street Fighter 6 aus was ich
immerhin
Zeit reinstecken.
Oder immerhin. Also.
Ich habe sogar ein Fightpad ja hier und so weiter, aber das ist auch mal so, dann spielst du wieder was anderes und da musst du dich halt auch wirklich reinfuchsen und lernen und gut drin werden. Und deswegen, also, auch wenn es ein bisschen wir, mein Gedankenlauf durch dieses ganze Spiel war, das ist wirklich ein cooler Einstieg, wenn man mal gucken will dafür. Also abgesehen von den 10.000 Tutorials, durch die du durchklicken musst.
Das klingt halt an einer coolen Kombination.
Weil es halt nicht das Einzige ist. Du musst dich jetzt nicht komplett auf dieses Fabriksystem einlassen und jetzt, da ist ja noch so ein RPG dran gehängt, wo ich dann halt auch ein bisschen aktiv was mache und das dann auch für die Progression was mitbringt. Das heißt, das ist nicht nur die reine Befriedigung, eine geile Fabrik gebaut zu haben.
Ach, so ein wilder Mix irgendwie, finde ich.
Das ist wirklich ein
wilder Mix. So ein bisschen an Like a Dragon, das letzte Infinite Wealth, wo du ja einfach quasi so ein Animal Crossing-Alternative im Spiel noch drin hattest. So, die war halt auch da. Die konntest du auch einfach, da musstest du mal kurz hin für eine Stunde vielleicht. Und danach konntest du die komplett ignorieren, aber du konntest auch einfach quasi stundenlang Animal Crossing in Like a Dragon spielen.
Also das ist wirklich doch auch. Ich habe da echt so, ich mache jetzt mal aus einer Fabrik. Es ist eine Stunde vergangen.
Ja, das glaube ich.
Deswegen, das ist wirklich der coole Ding. Also wenn man das einfach mal testen will, dafür
lohnt es sich dann schon.
Ein schickes Spiel dafür.
Okay, dann
reden wir über das eigentliche Hauptthema.
Dann kommen wir jetzt immer noch, wir haben noch nicht Zeit. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Naja, ist eigentlich immer eines der Themen. Wir haben es letzte Woche schon angesprochen, wir haben es vorhin schon angesprochen. Wir wollen nochmal über Ubisoft sprechen. Und ich würde jetzt mal einfach versuchen, so kurz und prägnant, wie es geht, die aktuelle Situation darzustellen, weil ja die interessantere Frage ja vielleicht so ein bisschen eher das ist, aus Spielersicht, ne? Und nicht das Ganze hinten dran. Deswegen würde ich mal so ein bisschen klein versuchen. Die große News, sage ich mal so, was Ubisoft jetzt im neuen Jahr ausgemacht hat und warum das so eine Sache überhaupt ist, dass man darüber spricht, dass Ubisoft hat vor zwei Wochen angekündigt, eine große Umstrukturierung. Quasi alles wird neu ausgerichtet. Es ist so ein bisschen, also ganz grundsätzlich dafür, es gibt eine neue Struktur, es wird nicht mehr alles irgendwo entwickelt, sondern es gibt jetzt 5 Häuser, also Ubisoft ist quasi jetzt auf 5 Häusern aufgeteilt, wo sich eins eben um die großen Marken kümmert, Assassin's Creed, Far Cry und Rainbow Six. Eins macht so Shooter wie Division oder Ghost Recon. Eins soll Live-Service-Spiele machen. Dann gibt es ein Haus, das ist sowas für so Singleplayer-Sachen wie Prince of Persia, Anno oder Rayman. Mhm. Und dann gibt es noch so einen für so Mobile- und Casual-Titel wie Just Dance.
Ja.
Das ist so diese Dinge. Also die sind wirklich getrennt voneinander. Nicht jeder passt, nicht jeder macht überall mit so ein bisschen. Dieses erste Haus, wo quasi die großen Marken sind, das ist auch nochmal ganz interessant zu wissen, gehört, glaube ich, zu mittlerweile 35% Tencent.
Ja, irgendwie sowas.
Also gar nicht mehr direkt. Also ja, genau, ein chinesischer Publisher, sehr groß, der halt dort sehr groß ist und jetzt auch immer mehr woanders sich einkauft, sage ich mal so. In diesem Rahmen dieser Umstrukturierung sind natürlich also insgesamt 6 Projekte, darunter haben wir schon besprochen, das geplante Remake von Prince of Persia Sands of Time eingestellt worden, also 6 Spiele insgesamt.
Ja.
5 weiß man nicht, welche das sind.
Wird irgendwann noch rauskommen wahrscheinlich.
Wird wahrscheinlich durchsickern. Und 7 sollen eben verschoben worden sein dadurch oder halt eben darunter das Assassin's Creed Black Flag Remake.
Das
sie immer noch nicht gesagt haben, dass es so ist, aber eigentlich stimmt.
Das offenste Geheimnis, glaube ich, gerade der Spieleindustrie. So
genau, das kennt wirklich jeder. So, das ist das, was passiert ist im Großen und Ganzen. Natürlich sind, das muss man auch dazu sagen, Leute entlassen worden, Studis sind geschlossen worden.
Ja.
Auch leider keine neue Nachricht mehr so in den letzten Jahren. Ist auch bei Ubisoft, und das ist ein bisschen interessant, das schwelt halt schon ein bisschen länger. Ich habe mal geschaut, bei Ubisoft waren 2022 war so der Hauptstand erreicht. Ja?
Mhm.
Und seitdem wurden insgesamt knapp 4000 Leute entlassen. Also jetzt in knapp bisschen mehr als drei Jahren so.
Mhm.
Also fast, und das ist ungefähr ein Fünftel, also waren knapp 20.000, 21.000 davor. Also fast ein Fünftel der Leute wurde seitdem entlassen. Und es wird davon ausgegangen, dass in den nächsten Jahren noch 2.000 bis 2.500 weitere Stellen abgebaut werden sollen. Mhm. Es ist halt wirklich eine krasse Verkleinerung von diesem.
Ja.
Was eben jetzt noch zu der aktuellen Situation dazu kommt, sei, also erstmal auf diese Reaktion darauf war erstmal, dass der Aktienkurs abgerauscht ist. Ich wusste gar nicht, dass der noch weiter abrauschen kann. Also ich weiß nicht, wie ich Aktien auskenne, aber alles, was ich von UBS habe, ist so, der Aktienkurs ist so schlecht. Der ist anscheinend nochmal um 30, also der ist noch nie so schnell so viel gefallen.
Der ist auf, ich weiß nicht, aber nochmal, also bei mir.
Kriegst du noch Geld dazu, wenn du den kaufst quasi so.
Ich habe das Risiko angegangen und mir ein paar Ubisoft-Aktien gekauft. Ach,
okay, okay.
Investor. Das ist tatsächlich auf 5, also nur noch 5% vom Höchstwert.
Mhm. Also wirklich in von nirgendwo
Aktie 60 Euro auf 4, keine Ahnung, irgendwie sowas.
Mhm. Und dann gab es eben noch Berichte, da wird es in Berichte hören, sagen sehr viel dabei, dass halt eine extrem schlechte Stimmung jetzt herrschen soll, natürlich, ne, weil da sind mal wieder Leute, keine Ahnung, du arbeitest jahrelang an einem Spiel und dann weg, wir brauchen dich jetzt nicht mehr, wir brauchen auch dein Studium nicht mehr und deine Arbeit brauchen wir auch nicht mehr. Und dann kam noch dazu, dass Ubisoft die ebenfalls während der Pandemie eingeführte Homeoffice-Regelung einfach gestrichen hat.
Ja.
Also ich habe in den Ländern, in denen es erlaubt ist, das einfach zu streichen. Es gibt ja schon welche, wo ja die Rechte ein bisschen anders sind. Das heißt, die Leute sollen wieder 5 Tage ins Büro kommen, was natürlich in einer weltweit operierenden digitalen Firma absolut, also ist einfach rückständig, ja, für so ein Leute gehen da zu einem Unternehmen wie Ubisoft auch, weil sie sich natürlich, ja, weil sie halt sich was davon erwarten, vielleicht auch für ihre Karriere und gewisse Dinge, ne, so ein bisschen. Und da ist aber eigentlich, wovon, also unter anderem einer aus Montreal, ein Mitarbeiter von Ubisoft, dann auch sich auf LinkedIn dazu geäußert hat, kritisch, und dann erstmal suspendiert wurde für 3 Tage unbezahlt, dass halt die Idee so ein bisschen anscheinend ist, ne, den Arbeitsplatz unattraktiver zu machen, damit man eben nicht noch 2.500 Leute entlassen muss, sondern dass die im besten Fall sich einfach neue Jobs suchen oder kündigen.
Ja, das ist.
Die will man einfach raus.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch ein offenes Geheimnis in der Firmenindustrie, insgesamt in der Wirtschaft. Ich habe es auch schon mal mitgekriegt, bei uns tatsächlich so indirekt dieses, wir zwingen Leute ins Büro und wenn du nicht das kannst und bereit bist, ja, dann wirst du ja kündigen wollen, weil du das nicht mehr attraktiv findest.
Ja.
Und dann musst du keinen Leuten keine Abfindung zahlen, weil sie haben ja gekündigt, alles ist super. Deswegen, ja, es ist indirekt natürlich die Hoffnung von Ubisoft, dass jetzt noch mehr Leute einfach kündigen, anstatt dass sie die Leute jetzt sozusagen entlassen müssen.
Ja. Genau. Und dann quasi noch jetzt so ein bisschen abschließend dazu, einfach nur um das einzuordnen, warum wir auch über Ubisoft so ein bisschen reden. Ubisoft ist halt so ein bisschen, hat so ein bisschen die europäische Fackel auch hochgehalten. Kann man ja so sagen, ist immer noch, auch jetzt nach den vielen Entlassungen, wenn ich mich nicht geirrt habe bei meiner Recherche, kann natürlich auch sein, immer noch der größte Arbeitgeber in der Branche in Europa, in der Spielebranche. Ja. Also zum Beispiel, wenn man, ich habe gesehen, selbst CD Projekt, also die The Witcher und Cyberpunk-Macher, selbst da, und die sind ja auch Publisher, habe ich sind es 1,5 bis 2.000 Leute insgesamt. Ja. Also das ist wirklich nochmal viel kleiner. Ist natürlich in Frankreich ganz groß, Ubisoft da auch eine große Sache, aber auch in Deutschland eben, hier in Mainz und in Düsseldorf, die machen zum Beispiel die Anno-Spiele, da wurden auch Leute entlassen oder umgeschichtet und wie auch immer. Also das ist schon so eine Sache, ne? Die waren mal vor ein paar Jahren oder ich weiß nicht, früher mal so, hat man die schon in einem Atemzug mit so EA oder sowas, ne? Die großen privaten Publisher irgendwie. Und da war halt Ubisoft so diese europäische Seite, auch ein bisschen quirky manchmal, ein bisschen coole andere Perspektiven halt. Und das ist halt auch ein bisschen, das gehört halt ein bisschen dazu, warum es halt auch einfach schade ist, sag ich mal so, weil natürlich diese Perspektive dann halt auch immer mehr verloren geht, ne, wenn dann halt die anderen, also jetzt ist natürlich kein Vergleich mehr, also ne, mit EA, Activision und so weiter und auch den chinesischen und so weiter, die immer größer werden, wird es halt immer kleiner noch im globalen Vergleich eben auch. Und ja, was sie eben noch haben, sind natürlich Marken, so, aber wie viel die halt noch wert sind, ist so ein bisschen die Frage. Und da Da kommen wir jetzt ins Spiel. Genau, wir wollen natürlich ein bisschen darüber reden, was sind vielleicht auch so ein bisschen die Gründe dafür. Das kann man auch nicht immer so festlegen, weil es auch hinter den Sachen so geht. Aber ich möchte, und da habe ich dich extra nicht gebrieft vorher, mit einer Frage starten. Nicht zu lange drüber nachdenken. Mhm. Was sind in deinen Augen die besten Ubisoft-Spiele für dich, die es bisher gab, die du gespielt hast?
Die ich gespielt habe? Assassin's Creed 2, Beyond Good and Evil. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich mal kurz, was ich alles gespielt habe. Far Cry 3. Ich meine, da kommen wir vielleicht in Generationen, die so top war. Splinter Cell. Für mich war es Conviction, aber jetzt, ich sage jetzt einfach mal, Splinter Cell insgesamt war so die Spiele, mit denen ich. Rayman Legends.
Und du da.
Das muss ich noch erwähnen.
Was man vielleicht weiß, aber jetzt auch nicht weiß, ist, die Spiele sind halt alle, und ich kam auch mit nachdenken, vielleicht noch Rainbow Six Siege, das aber auch schon über 10 Jahre alt ist. Diese Spiele sind alle dafür verantwortlich gewesen, dass Ubisoft überhaupt so groß wurde. Die sind aber alle auch mittlerweile 10 bis 15 bis teilweise 20 Jahre alt.
Ja.
So. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend einer der wichtigsten Kerne dieses Problems, das Ubisoft einfach seit Jahren hat, dass die Spiele entweder an den Leuten vorbei entwickelt werden gefühlt oder einfach qualitativ nicht mehr das halten, was sich die Leute vielleicht davon versprechen oder was auch Ubisoft davon verspricht.
Ja. Ich meine, ein Punkt, und der betrifft die ganze Industrie, dem will ich jetzt auch einfach gleich ausklammern, die Leute haben halt krass überbesetzt während Corona. Mhm. Das Spiele wächst und dann, das wächst ja nicht so unbedingt weiter und jetzt haben wir zu viele Leute eingestellt. Aber ja, Ubisoft hat das große Problem einfach, und das haben sie schon länger als ich glaube seit 2020, 2021 geht es halt mit dem Aktienkurs und damit auch der Firma so ein bisschen runter und die ganzen großen Entlassungswellen kamen. Aber ja, wie wir sagen, die großen Spiele, an die wir uns jetzt bei Ubisoft zurückerinnern, das sind nicht die Spiele in den letzten 5 Jahren. Das sind halt die Spiele eben Anfang der 2010er, Beyond Good and Evil jetzt gut 2000er. Aber ja, so diese Spanne irgendwo zwischen, ich würde jetzt mal 2010, 2017.
Ich glaube, Assassin's Creed 2 war sogar 2009.
Also, 2009 noch mit rein.
Ja.
Aber ja, so, ich sag mal wirklich, seit Assassin's Creed 2, wo du gemerkt hast, jetzt dabei Ubisoft so wirklich so, wow, okay, jetzt sind die auch irgendwie da sozusagen. Die hatten ja auch vorher auch Spiele, klar, Beyond Good and Evil, aber das war jetzt nicht so im AAA, wir machen Spielen jetzt mit den ganz Großen. Und dann kam halt Assassin's Creed und Assassin's Creed 2 halt vor allem und da hatten sie so ihre Hochphase. Aber selbst da muss man ja sagen, die Probleme, die jetzt Ubisoft hat, wo wir sagen, irgendwie, das ist immer noch das Gleiche. Also seit 10 Jahren.
Sie haben es halt nicht weiterentwickelt.
Genau, also selbst.
Also in die falsche Richtung weiterentwickelt, eben. In meinen Augen. Also
weil es ist ja das Komische, sie milken, wenn man im Englischen, genauso die Marken, wie es ein EA macht, wie es ein Activision macht. Und denen geht's verhältnismäßig immer noch gut. Man kriegt jetzt zumindest nicht Dauermeldungen, dass es schlecht läuft. Da ist jetzt nur die Frage, warum kriegt das Ubisoft nicht hin? Die haben ja Marken. Ein Assassin's Creed, ein Rainbow Six, ein Splinter Cell, ein Prince of Persia, Rayman. Weißt, die haben Namen. Namen, auf die Leute Bock haben, die Leute spielen wollen. Trotzdem kriegt das Ubisoft nicht auf die Reihe, dass die Leute das spielen wollen.
Ja.
Und das ist halt irgendwie das Komische in dieser Entwicklung. Weil sie, ich glaube, es war völlig in Ordnung, eben diese 2010 bis 17 Phase, die Sachen ein bisschen weiterzuentwickeln. Assassin's Creed, dass das fast ein jährliches Ding war. Jetzt ist es halt irgendwie mit Schiffen, was ein cooles Ding war. Jetzt ist es irgendwie in dem Setting, aber es war immer auch, aber jetzt irgendwas Effort dahinter. Also die Leute haben Zeit und Mühe und Gedanken rein. Und dann kam irgendwann diese Phase, wo die Leute einfach müde wurden. Ich meine, die Ubisoft-Formel ist nicht ohne Grund ein Begriff geworden, indem man das Gefühl hatte, man spielt halt das gleiche Spiel, nur mit anderem Anstrich am Ende wieder.
Ja, und dann eben auch mit anderen Serien, ne? Also Far Cry, du hast Far Cry 3 erwähnt, auch Far Cry 4 würde ich auch noch auf jeden Fall mit reinnehmen. Ja. Danach gab es auch noch
5, 6
Teile, ne? Aber ja. Da ging es ja dann auch schon teilweise los, dass es irgendwie nicht mehr ganz diesen, ja, ich sag mal, diesen Zauber so ein bisschen hatte, die so hatten. Weil halt da Open World, die haben ja schon auch ein bisschen revolutioniert, wie Open World funktioniert, würde ich einfach mal sagen. Und dann haben sie gesagt, okay, so funktioniert das jetzt. So, wir bauen jetzt quasi so auf, dass wir davon 3 Spiele im Jahr machen können, die halt dann sehr formelhaft sind. Wie du sagst, ne? Dann gibt es dann diese Ubisoft-Formel. Das heißt, dann hast du in Assassin's Creed Sachen abgehakt quasi und bist auf Türme geklettert. Dann bist du in Far Cry so Sachen abgehakt. In der First Person hast du bist auf Türme geklettert und hast halt geballert und nicht gemeuchelt so. Und dann gab es noch immer ein Ghost Recon. Da bist du dann in der Open World mit Soldaten-Setting rumgefahren, hast Türme bestiegen und hast irgendwelche Sachen. Also das ging dann immer sehr in eine ähnliche Richtung, während halt andere Marken wie Rayman irgendwie auf der Strecke geblieben sind, die kleinen, coolen Sachen gefühlt. Und ja, und dann hat man, und dann war irgendwann das Ding, das halt, hab ich persönlich den Eindruck, gerade auch jetzt mit den aktuellsten Konsolengenerationen und so, dass halt andere diese Sachen, die Ubisoft nicht erfunden hat, aber halt sehr gut gemacht hat, halt weiterentwickelt haben. Ja. Wie halt zum Beispiel Ghost of Yote, oder Ghost of Tsushima natürlich zuerst, 2020, 19, 20, irgendwie so.
Tsushima weiß ich gerade gar nicht mehr, 20?
Ja, ich glaube auch schon. Auch schon ein bisschen her. So zum Beispiel, ne? Die haben einfach auch das, das ist auch eine Open World mit historischem Setting, in der man rumklettern kann, in der man rumreiten kann, in der man kleine Geschichten erlebt und so weiter und so fort. Aber halt moderner irgendwie gedacht, ne? Irgendwie weniger zum Abhaken oder das, was man da macht, irgendwie cooler in die Story eingebettet und nicht so, während halt gleichzeitig fand ich persönlich, anderen geht es ja anders, aber ich fand Origins, also Assassin's Creed Origins und Odyssey danach quasi, das war für mich, das war ja so ein Neustart für sie als Rollenspiele, das waren für mich die unattraktiven, sind es bis heute die unattraktivsten Assassin's Creed-Teile, die es für mich persönlich gab. Da haben sie mich auch einfach komplett verloren als jemand, der Assassin's Creed als Serie noch cool findet irgendwie, weil das so mit irgendwie mit Rüstungs, mit Zahlen und irgendwie so ein fast schon Diablo-mäßiges System mit Waffen und Rüstungen.
Ja.
Jetzt kann ich den nicht meucheln, weil der ist ein Level höher als ich und ich habe keinen, meine Waffe ist nicht gut genug dafür und das ist aber nur irgendein Dude in irgendeiner Burg. Das ist überhaupt nicht mehr immersiv irgendwie so. Und das war ja, da haben sie ja schon Fehler ausgebessert und trotzdem fand ich so, boah, das ist es irgendwie nicht.
Ja.
Die Welt ist schön, aber bitte lass jemand anderen Geschichten darin erzählen oder auf eine andere Art und Weise.
Ja, ich meine, wo du es auch jetzt mit vor allem den Spielen ansprichst, und ich glaube, Origins war auch so 17 rum, wenn ich mich jetzt 16, 17, glaube ich.
Ist das so alt schon?
Ich glaube schon. Wo man so ein bisschen auch, glaube ich, einen Bruch ganz gut sehen kann, weil Ubisoft hat sich eben relativ lange auf dieser Formel ausgeruht und es hat auch relativ lange funktioniert. Dann kam 17 und sie haben, ja, jetzt erfinden wir uns neu, aber ab dem Punkt hatte ich immer das Gefühl, und da kann man jetzt über Trends auch noch reden, wie NFT und Krypto mit ihren komischen Quartz-Systemen, die ja probiert haben, irgendwie damit Sachen zu machen als Wertanlage in Ghosts Recon, dass sie haben einen Trend gesetzt, den sie ganz klar gesetzt haben. Also ich meine, wie du sagst, Ghost of Tsushima und alle haben irgendwie diesen gefolgt, so funktioniert jetzt eine Open World. Ubisoft zeigt, wie man es macht. So, und das hat halt Ubisoft relativ lang gemacht und haben halt die Spiele irgendwann gemerkt, oder die Spieler und auch die Entwickler, coole Ideen, aber irgendwie wird es langweilig, eintönig, lass mal was anderes machen. Plus, zu der Zeit kam halt auch Breath of the Wild raus, hat gezeigt, man kann auch dieses Ding einfach nehmen, Open World, ja, auch mit Türmen, aber halt den Spielern einfach mehr Freiheit geben. Und hat sich auch so, glaube ich, vielleicht der Bruch entwickelt von, das können Open-World-Spiele sein, zu, das macht Ubisoft. Und es hat sich dann veraltet angefühlt. Und sie haben halt einfach Trends nachgejagt, anstatt Trends zu setzen.
Ja.
Also, und das ist, glaube ich, auch so ein Problem dann irgendwann gewesen. Du hast ein Spiel gespielt, so, ja, das ist halt aber auch nicht mehr irgendwie das. Und es fühlt sich halt Shadows. Ja, cooles Setting, sieht wunderschön aus. Es fühlt sich genauso an wie Valhalla. Es fühlt sich genauso an wie Odyssey. Ich spüre nicht, dass da jetzt irgendwie neue Ideen reingeflossen sind, außer ein neues Setting.
So ein bisschen. Wo du Breath of the Wild zum Beispiel erwähnst, ich finde immer noch eines der jüngeren, sehr guten Ubisoft-Spiele, jetzt sag ich mal, wahrscheinlich jetzt Shadows ausgenommen, das beste Spiel, Ubisoft-Spiel, das ich in den letzten Jahren, sag ich mal, gespielt habe, ist halt hier Immortals Phoenix Rising, das total vergessen wird, was ich auch bis eben kurz vergessen hatte, einfach, dass das kam, weil Ubisoft das auch einfach ignoriert, mehr oder weniger. Das war ja quasi ein Breath of the Wild-Klon, aber mit griechischer Mythologie, mit einer irgendwie auch lustigen Geschichte und halt ein bisschen anderen Stil, wo man gemerkt hat, okay, ja, dieses Historische, dieses Mythische Erzählen, das können sie ja, das mögen sie ja auch anscheinend sehr gerne bei Ubisoft, sich da inspirieren zu lassen. Und wo hätte es halt, da hätte man auch noch mehr machen können. Ne? Also hättest du genau, sie haben ja diese ganzen Mythologien, hättest du auch noch andere Sachen aufgreifen können. Ne?
Ja.
Ne, statt halt noch einem Assassin's Creed jetzt mal wieder was mit der nordischen Mythologie da was in die Richtung machen können und zeigen können, hey, das ist so eine Art, eine coole Art und Weise. Und mir hat Phoenix Rising sehr gut gefallen. Gerade weil Breath of the Wild halt auf der Switch lief damals und dann schon so, weiß nicht, und das war halt richtig cool auf der PlayStation nochmal. Ja, was halt natürlich auch dazu kommt, glaube ich, bei Ubisoft, was sie halt auch dann gemerkt haben oder was sie halt nicht wahrhaben wollten, ist, dass sie, glaube ich, im Vergleich zu anderen Publishern nicht diese eine Cash-Cow haben, die sie so richtig mit modernen Sachen vollstopfen können. Ja. Weil EA hat halt die Sportspiele, die haben halt FIFA, vor allem hier in Europa, sage ich mal so, die haben aber auch Madden und sowas, glaube ich. Ja. Ist auch EA?
Ich glaube schon, ich weiß nicht, 2K hat auch mittlerweile.
Ja, die hat eben auch, genau, es gibt halt diese Sportspiele, wo du halt jedes Jahr einen Ultimate-Team-Modus, das Spiel einfach relativ simpel machen kannst und dann kannst du einen Shop draufhauen und die Leute geben da ohne Ende Geld für aus.
Ja.
Dasselbe hat Activision mit Call of Duty. So, na,
das funktioniert auch. Was man vergisst, Candy Crush, was ja auch dazu
gehört. Gut, Mobile natürlich noch, klar. Mobile. Das habe ich immer überhaupt nicht auf dem Schirm, aber das stimmt natürlich. Aber das waren so, die anderen haben so diese großen Serien, wo du mit sehr wenig Effort, also bei Call of Duty und auch bei EA wirklich wenig Effort, einfach, ja, jedes Jahr immer mehr einnimmst quasi. Und das, im Vergleich dazu ist ja ein Assassin's Creed viel aufwendiger. Viel aufwendiger. Das ist eine Singleplayer-Kampagne mit wirklich, ne, die stundenlang unterhalten soll, mit irgendwie Set-Pieces und eine Open World dazu zu basteln und hier mit Schauspielern zu arbeiten und so weiter. Das ist ja viel aufwendiger dafür, dass die Leute es dann nur einmal kaufen.
Mhm.
Shame on uns Spieler, so ungefähr. Und nicht auch noch bereit sind, für eine lilane Rüstung 20 Euro auszugeben obendrauf. Was sie jetzt wiederum machen, teilweise bei Shadows irgendwie oder so, war ja auch dann wieder so ein Shop mit drin. Ich habe das dann nicht mehr groß. Ich glaube, sie haben es auch nicht so aggressiv gemacht, beispielsweise. Ja, aber dann war da auch wieder. War da nicht auch ein Attack on Titan Crossover jetzt kürzlich so? Weil das ist natürlich klar, Fortnite, aber ganz ne, ist jetzt von Epic, die haben natürlich auch ihr Ding seit mittlerweile 10 Jahren.
Ja, sowas, glaube ich.
Oder so, ja. Auf jeden Fall auch schon lange jetzt, wo sie halt einfach, ne, ab und zu mal eine neue Insel, die machen da schon was dran, aber es ist natürlich vom Aufwand her nicht vergleichbar mit einem kompletten neuen Assassin's Creed oder Far Cry. Was halt, ne, du brauchst ein Setting, du brauchst böse, du musst alles machen. Bei Fortnite hier so, ja, jetzt gibt's halt die Simpsons.
Ja. Yeah.
Ist halt der nächste Weihnachtsbonus ist halt drin für alle. So. Das ist halt einfach so. Das weiß halt jeder, weiß halt, dass das so ist.
Ich glaube, also das ist auch, also sie versuchen es ja, muss man ja mal sagen, sie versuchen ja alles zu monetarisieren. Also,
wie hieß der Shooter, der jetzt schon wieder eingeschaltet
ist? Ach, X-Defiant.
X-Defiant,
ja. Der sogar ganz gut war, ich habe den damals gespielt. Aber, ja, aber da haben sie auch irgendwie verkackt, den irgendwie zu monetarisieren und zu vermarkten. Ich meine, sie versuchen es ja zwanghaft, aber auch in Spielen, in denen es halt, wie gesagt, Assassin's Creed einen Battle Pass mit Dailies und einen Ingame-Shop mit Rüstung, die einfach null ins Setting passen. Da war wirklich der Launch und man meckert ja mal bei COD, dass da nichts irgendwie mehr als militärisch ist. Assassin's Creed, glaube ich, der erste Battle Pass, mit irgendwelche futuristischen Waffen drin hat. Also so, hä?
Und so dämonische Leuchten.
Ja,
und so, gell, so halb robotermäßig. So weird, oder?
Ja, aber sie haben es auch nie eben geschafft, zum einen halt diese Marken, klar, Assassin's Creed, einfach auch sinnvoll zu monetarisieren. Wo du sagst so, ich weiß nicht, so die Zeiten, wo du Assassin's Creed aus so einem coolen DLC, Season Pass, da sind wir eh schon lang vorbei, aber auch eben die Marken, die es sein sollten, also jetzt ein X-Defiant, ein Rainbow Six Siege, ich weiß nicht, wie gut da die Monetarisierung läuft.
Es läuft immerhin noch seit
Jahren
auch. Das wird schon wahrscheinlich
gut gehen. Einziger Live-Service, so gefühlt auch.
Der Division, haben wir letzte Woche drüber gesprochen.
Genau, Division.
Haben sie auch nicht, irgendwie anscheinend hat auch nicht gereicht. Das ist aber natürlich auch die nächste Frage wiederum. Was man immer so raushört bei Ubisoft, ne, ist ein großes Unternehmen, ganz groß und so weiter, sind einfach die Ansprüche auch einfach daneben so ein bisschen bei Ubisoft, weil gefühlt war immer dieses, das muss alles so performen wie Assassin's Creed, sonst ist es gar nicht wert.
Mhm.
Ja, ein Rayman, ein 2D-Jump'n'Run, das wird nicht so performen wie ein Ubisoft, wie ein Assassin's Creed, aber es ist halt auch kleiner und günstiger in der Herstellung und es ist einfach ein cooles Spiel. Muss dann immer alles so viel Geld wie möglich abwerfen, ist da so ein bisschen die Frage und bei Ubisoft ist die Antwort ja, sonst hätten sie nicht irgendwie, was sie halt tun, so ein bisschen.
Ich finde es auch so schade, weil du gerade das ansprichst und auch Immortals tatsächlich lustigerweise. Ich habe heute im PlayStation Store mir überlegt, das zu kaufen, weil es im Angebot ist, weil ich es nie gespielt habe und eben auch gehört habe, wie gut das sein soll. Das Ubisoft, mittlerweile steht es ja wirklich nur noch für die großen Marken. Und ich meine, diese ganze Aufteilung in ihre 5 Creative Houses da, wie sie heißen, da stehen ja auch nur große Marken da drin. Also da steht ein Assassin's Creed, ein Splinter Cell, was komischerweise, glaube ich, bei Coop und Live Service drin steht. Ganz weird.
Schau, was da kommt, ja.
Aber halt auch ein Rayman, aber wenn ich mich jetzt erinnere, du hast nichts gehabt für Indie Creative House. Also irgendwas Neues. Mhm. Neue IP, neue Ideen, kleine Spiele. Weil wenn du jetzt zurückdenkst, die letzten 10 Jahre eben bis irgendwie 2020, Ubisoft hat viele kleine Dinger gemacht. Die haben auch viele so Indie-Dinger. Irgendwie Child of Light hieß es. das Valiant Hearts, was ja dieses...
Valiant Hearts, ne, ist so ein gutes Spiel, das so kann man jedem empfehlen.
Eben, also, ja. Die haben wirklich kreative Ideen und auch Rayman Legends, also das war... Das
geliebt, ja.
Liebt
Origins,
und,
ja.
Und das hätte auch einen Platz heute, also wenn du jetzt siehst, wie andere Plattformen performen, und sie haben lange auch die Fahne hochgehalten für kleine, coole, kreative Ideen. Und dann,
Prince of Persia ja erst.
Prince of Persia eigentlich also, auch. Also wenn du jetzt denkst, ich meine gut, das eine von Ubisoft entwickelt, das andere jetzt von jemand anderem, aber auch wo sie, und das verstehe ich dann auch nicht ganz, bereit sind ja scheinbar auch eine Marke abzugeben an andere Studios mal und macht mal euer Ding. Aber ja, eben auch hier das, also ich vergesse mal, wie es heißt, das Prince of Persia, das Metroidvania, das eigentlich alle geliebt haben, aber halt auch wieder unter Erwartungen performt.
Ja, was sind denn die Erwartungen?
Was sind Erwartungen? Ja. Und auch vielleicht bei einem Rayman erwarten sie jetzt, dass sich wie ein Super Mario verkauft. Und das ist halt das Problem auch einfach gewesen für diese ganze Studioentwicklung. Die setzen nur noch auf große Marken. Große Marken, die lange brauchen, die müssen erfolgreich sein, weil sie Geld ohne Ende reinstecken. Und wenn jetzt ein Assassin's Creed verschoben wird, ein, zwei Jahre. Ich meine, Shadows hat sich ja auch, glaube ich, ein Jahr knapp verschoben und da nicht ganz so krass performt, wie es müsste, um diese ganze Investition reinzuholen. Das ist halt automatisch ein Flop.
Ja.
Und die Investoren sagen, es ist ein Flop. Yves Guillemot sagt, es ist ein Flop. Jetzt müssen wir halt wieder Leute entlassen.
Da haben sie sich auch verkalkuliert im letzten Jahr. Muss man natürlich sagen, hier, sie haben ja noch Star Wars Outlaws gemacht.
Was auch ein Flop war.
Avatar haben sie gemacht.
Das ist auch, ich weiß nicht, wie gut sich das verkauft hat. Ich glaube, da wäre das Disney-Geld. Das
also so, wie, so günstig, wie das nach kürzester Zeit war. Ich finde, das ist auch immer so eine Sache.
Das ist aber auch ein Ubisoft-Ding. Ubisoft-Dinger baust fast nicht zum Launch kaufen, weil sie in einem Monat...
Ja, weil sie sich nicht verkaufen, glaube ich halt persönlich. Ne? Also Witcher hast du teilweise immer noch... Hey, wollt immer noch 40 Euro? Ja. Was ja auch okay ist. Aber ich meine, Star Wars Outlaws kriegst du jetzt bei jedem Sale für teilweise, ich glaube, 15, 18 Euro oder sowas. Kriegst du das selbst physisch echt hinterhergeschmissen? Freund, die Frage, es war so: Ah ja, Ubisoft macht jetzt ein Star Wars-Spiel, das irgendwie so, dass das so, das sieht, es sah cool aus, aber irgendwie so, man wusste von Anfang an, auch bei diesem, also Avatar interessiert mich ja nicht, aber auch bei diesem Spiel war so klar: Ja, okay, wir wissen halt, was wir kriegen irgendwie.
Ja, das
wird halt so eine okaye Qualität sein,
ja.
Aber es wird halt auch nicht das spielerisch oder von irgendeiner Weise. Als Star Wars-Fan vielleicht, als Avatar-Fan bestimmt, aber. Nicht, dass du sagst, so, jetzt die knallen da einen raus, oder du sagst, Mensch, das ist jetzt mal so cool neu gedacht, diese Open World, sondern die ist halt, ja, die ist halt Ubisoft Open World.
Also, die können schöne Open Worlds, coole Atmosphäre, was halt du drin machst, ist dann halt eher immer die andere Frage einfach. Und ich meine, das ist, glaube ich, einfach das Problem, so diese Ubisoft stand eine Zeit lang für Kreativität, auch selbst wenn sie Marken gemolken haben. Sie hatten ihre kleinen Ideen, wo du auch das Gefühl hattest, Leute konnten einfach mal Ideen pitchen und wir hatten es ja schon. Expedition 33, ursprünglich bei Ubisoft gepitcht worden, dann, weil es da nicht gemacht werden sollte, sind sie weggegangen. Und auch, was hat man noch, was von Ubisoft auch weggegangen ist? Weiß nicht, also viele sind daher klar weggefeuert, je nachdem, wie man es nimmt. Du das Gefühl hast, das ist halt wirklich so, und da hatten das auch mit Heiger Corporate. Das ist nicht mehr irgendwie dieses Studio, was für coole Ideen steht. Selbst ein EA hat man ja. Die pushen sowas wie Split Fiction, die haben noch ihre Originals, die zwar nicht immer kommen, aber du hast das Gefühl, da sind noch Leute, die stehen für irgendwie sowas. Und bei Ubisoft das Gefühl, einfach die Leute, die oben sind, die wollen nur Geld machen, gefühlt, und Kreativität ist hinten angestellt. Plus, man muss jetzt auch noch diverse Workplace-Themen mit Sexual Harassment, die ist auch noch über die Jahre
gesprochen. Ubisoft geht es auch zu viel. Wir haben jetzt mal die aktuelleren Sachen.
Genau, aber muss man ja auch, dass das einfach ein unattraktiver Arbeitsplatz. Ich glaube, als Arbeitnehmer und deswegen auch die Frustration mit dieser Creative-House-Umstellung, die man könnte jetzt, wenn man so ein bisschen optimistisch ist, sagen, ja, das hilft jetzt zu diversifizieren, wie es wahrscheinlich sie schön nennen würden, den Aktionären gegenüber, dass halt jetzt vielleicht dadurch wirklich mal unterschiedliche Spiele entstehen, weil die getrennt voneinander jetzt in unterschiedlichen Arten entstehen. Aber ich glaube, alle denken, es wird halt, die Herangehensweise ist, so können wir effektiver das Gleiche einfach rauspushen, aber jeder macht trotzdem irgendwie wieder das Gleiche in, eben von diesem Ding in diesem Haus. Und das ist, glaube ich, auch, also mit, du merkst, glaube ich, wenn du da arbeitest, du kommst nicht vielleicht kreativ weiter. Und jetzt kommt diese Umstellung irgendwie, die auch keinen Sinn für mich einfach macht. Oder du kannst sagen, hey, du bist jetzt ein Splinter Cell-Studio zum Beispiel. Nee, da bist du jetzt, Splinter Cell ist jetzt mit Ghost Recon und Division in einem Ding. Du sagst, hä? Passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Und das ist einfach so eine weirde Art, glaube ich, warum einfach Leute gehen, dass du sagst, das ist, glaube ich, auch einfach kreativ super unbefriedigend, gerade bei Ubisoft zu arbeiten. Nicht nur für einen Spieler, weil klar, wir können jetzt immer meckern, Ubisoft liefert das Gleiche. Ich kann garantieren, die Entwickler würden auch gern andere Sachen machen, kreativere. Also ja, haben vielleicht einfach nicht die Unterstützung von oben, das Management, das sagt, ja komm,
ja, oder halt
lass uns halt mal eine Million
Struktur halt auf, oder? Also
lass,
das, ja. Halt, ja, das muss halt irgendwie alles möglichst formelhaft sein, damit es halt von verschiedenen Sachen gemacht werden kann. Die einen liefern die Story, die liefern die Mission, die liefern die Open World und dann muss das halt zusammenpassen irgendwie. Ja, und da fühlt es ja nicht aus einem Guss an.
Nee,
wir haben erst wieder gesprochen, Assassin's Creed Shadow und Ghost of Yotel kamen im selben Jahr raus und das eine fühlt sich halt an wie ein Ding, ein Projekt, nee, das irgendwie, ja, das ein Team zusammen gemacht hat, das andere fühlt sich an wie, hat da eigentlich jemand gesprochen? Also, ihr habt diese ganze Debatte um den Charakter, dabei habt ihr den, hättet ihr gar nicht zwei gebraucht. Der coole Teil des Spiels ist das Schleichen, wie halt ja, immer so. Also, so die Welt ist so cool, aber warum erzählt ihr denn nicht noch mehr und warum das und warum von einer weirder Art und Weise, wo kein Mensch folgen kann irgendwie.
Ja, und ich meine, das ist auch das Beste mit den Assassin's Creed-Ding. Es muss zwei Charaktere, es muss Mann und Frau, es muss für alle sein.
Es muss Rasenbau haben jetzt auch
muss
noch.
Es muss alles. Und das ist halt auch das Ding. Ubisoft-Spiele sind einfach so dieses, das ist irgendwie für alle, aber halt auch für niemanden. Also wenn du sagst, so ein Highgard, das hat seine Nische vielleicht, oder
ja,
ein Arknights hat seine Nische. Was ist die Nische von
Ubisoft? Ist das das Gegenteil von Nische?
Ja, das ist so Mass Appeal.
Ja, das muss keine Nische besetzen, sondern so drüber gelegt.
Ja, und das ist halt dann aber auch, weil jedes Element dann so irgendwie da ist, aber nichts greift irgendwie ineinander. Und ja, es ist einfach so frustrierend, glaube ich, zu sehen, weil die so coole Stories gemacht haben, so coole Spiele, so kreative Sachen. Und jetzt bist du in einer Phase, wo du komischerweise aber auch, muss man ja gestehen, dafür, dass die alles gleich machen, irgendwie gefühlt nichts rauskommt.
Ja.
Also ja, ein Outlaws, ein Avatar, ein Shadows. Far Cry ist seit Ewigkeiten irgendwo abhanden gekommen. Rayman vermisst man. Wie gesagt, Prince of Persia Karma, das war ja auch ein kleinerer Titel. Splinter Cell wird auch vermisst seit über 10 Jahren.
Ja.
Wo du sagst, was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Also, die werfen auch einfach Leute, glaube ich, auf Projekte, wenn du so ein Assassin's Creed-Ding siehst, wo einfach so viele, und du denkst, die hättet ihr auch effizienter in anderen Sachen,
ja,
und dann auch währenddessen mal kleine Projekte, die vielleicht doch mehr Geld machen, als man erwartet. Du sagst einfach so, das ist irgendwie, es ist so eine Tretmühle, die läuft und läuft, aber irgendwie kommt nichts Cooles mehr wirklich oder Überraschendes raus.
Ja, man hat ja das Gefühl, wir haben ja vorhin gesprochen, Ubisoft hatte so einen richtigen Lauf einfach.
Ja.
Ich fand zum Beispiel Assassin's Creed, ich bin mit dem zweiten eingestiegen bis Unity, das sind 5 oder 6 Teile. In wirklich relativ wenigen Jahren.
2, Brotherhood, Revelation.
3 und Black Flag und Unity.
6. Ja.
Also wirklich 6 Teile über gar nicht so einen langen Zeitraum, wo ich die alle gespielt habe, von vorne bis hinten.
Alle cool
aus. Fand. Gleichzeitig in denselben Zeit auch Rayman Legend und Origins und Far Cry 3 und 4 auf jeden Fall. Das war schon, na, viel, da war wirklich ein Ding. Und dann, man hat das Gefühl, schon länger ist das in Schieflage oder die Leute waren so ein bisschen übersättigt.
Mhm.
Und man hatte erst das Gefühl, okay, Ubisoft checkt es nicht so ganz und denken, das Problem ist, wir müssen mehr machen und noch effektiver werden. Und ich dachte, das Ding ist jetzt diese neue Entscheidung irgendwie, fühlt sich halt an wie so ein nochmal Double Down auf die falschen Entscheidungen.
Ja.
Weißt du, so, wir sind jetzt seit, ja, nicht 10 Jahren, vielleicht so 5, 6, 7, 8 Jahren, dass man das Gefühl, so Ubisoft irgendwie so, ja, ne, läuft nicht mehr so richtig rund, alles knarzt so ein bisschen irgendwie und es wurden schlechte Entscheidungen getroffen, so ein bisschen der falsche Kurs eingesetzt und jetzt ist so, nicht die Entscheidung, hey, wir haben übrigens überlegt, wir nehmen jetzt das Team von Clay Obscure einfach runter und die dürfen ihr nächstes Spiel halt mit dem doppelten Geld machen und haben freie, kreative Freiheit. Sowas wäre zum Beispiel eine Option gewesen. Ne? Nein, wir machen wirklich, wir entlassen noch mehr Leute und wir machen jetzt wirklich nur noch diese Spiele, die eigentlich keiner mehr so richtig sehen kann.
Ja.
Weil irgendwie wir da immer wieder so ein bisschen verloren haben, was sie eigentlich mal ausgemacht hatte. Also Far Cry war ja auch jetzt, ich habe jetzt die letzten wenig gespielt, aber ich fand auch irgendwie,
ich habe 5, 6 schon.
Ja, okay, ne?
Aber es hat sich nicht anders angefühlt als Far Cry 3. Nur halt schöner und größer.
Die waren ja auch schon riesig und ausufernd irgendwie.
Ja, und ich glaube, das ist wirklich, du hast das Gefühl, das ist einfach so, wie du sagst, so dran vorbei, was die Spieler wollen. Wenn die Message hätte sein können, hey, Leute, wir hören euch, wir gehen jetzt, wir bringen jetzt irgendwie noch, was weiß ich, ein paar Projekte raus und jetzt gehen wir mal und machen kleinere Sachen. Wir schauen, dass wir das überarbeiten, dass wir einfach ein bisschen mehr Kreativität reinbringen. Aber jetzt fühlt es sich halt wieder, wie gesagt, Effizienz, wir pushen Projekte raus und alles. Und aber auch, du hörst dann aber auch nie was. Also wie gesagt, so ein Division, irgendwie kommt's, so ein Assassin's Creed 4 Remake, was gefühlt seit 2 Jahren angeblich jeden Tag erscheinen soll. Oder effizient seid ihr auch nicht.
Creed haben sie auch schon so viel angekündigt, da weiß man ja auch schon seit diese Hexe und noch irgendwie noch ein Mobile Open World und das kommt noch und dieses Multiplayer Assassin's Creed, das sind so, sie machen immer so Roadmaps, so, oh, das wird, das kommt an, so, könnt ihr bitte einfach ein gutes Spiel machen und euch danach auf das nächste konzentrieren. Ja. Ihr könnt schon währenddessen in die Konzeptphase gehen, keine Ahnung, aber macht doch jetzt nicht 7 verschiedene Assassin's Creed Projekte gleichzeitig. Also, das kann doch gar nicht funktionieren.
Das bringt Geld. Assassin's Creed wird immer Geld bringen.
So, ja, ja, aber Rayman, warten wir, die hatten 2 fantastische Plattformer und dann, dann plötzlich kommt 13, 14 Jahre lang gar nichts.
Ich wollte gerade sagen, das Studio, also, ist es nicht das Studio, das dann das Prince of Persia gemacht hat, was dann geschlossen wurde, weil Prince of Persia nicht performt hat?
Das kann sein.
Ich glaube, das war das Studio tatsächlich. Also, das ist ja toll. Auch, die schließen dann Studios, die eigentlich coole Spiele machen, weil es, boah, das ist cool, und dann hat es underperformed, jetzt schließen wir das. Und du bist so, hä? So weg von allem. Und ja, dann, wie gesagt, das ist auch dann Aktiending, gehen runter. Jetzt müssen sie natürlich irgendwie performen, verkaufen Sachen an Tencent, um halt an Geld zu kommen. Und ich weiß nicht, also ich hoffe einfach, weil ich Aktien gekauft habe, Ubisoft geht es wieder besser, will Gewinn machen. Ich habe mich viel reingesteckt, aber ich habe gedacht, besser kann es fast nur werden. Ja. Aber das Ding ist einfach so, und vielleicht um so das Ubisoft-Thema so ein bisschen zu einem Abschluss zu bringen. Eben, wir kommen aus einer Zeit, wo sie viel Kreativität gemacht haben, jetzt fast bald ein Jahrzehnt, in dem es irgendwie nicht funktioniert. Und jetzt kommt diese Umstellung. Machst du dir persönlich Hoffnung oder hast du Hoffnungen, dass Ubisoft die Kurve noch kriegt? Oder meinst du, das wird jetzt irgendwie den Bach runter und irgendwann werden alle, wir Square Enix verkaufen jetzt unsere Marken irgendwo wild rum, um an Geld noch zu kommen? Wo siehst du Ubisoft die in ein paar Jahren?
Also aus persönlicher Sicht sehe ich mich aktuell kein Ubisoft-Spiel kaufen, weil es gerade nichts ist, wo ich sage, da habe ich jetzt Bock drauf. Das sind die Spiele, auf die ich warte, oder wo man sich abholen wird. Assassin's Creed, ja, ne, weiß ich nicht. Shadows war das Setting, mit dem man mich hätte umstimmen können quasi. Ja, hat es irgendwie nicht gemacht. Ich warte jetzt auf einen Mix sozusagen und die Ankündigungen machen es jetzt nicht besser unbedingt. Ja. Aus einer wirtschaftlichen Sicht ist halt schwer zu sagen. Ist halt wirklich schwer zu sagen. Kann natürlich auch sein, dass was wieder ein bisschen, ja, besser wird, ne? Also, dass mal ein neues Far Cry mit einem coolen Setting jetzt doch irgendwie um die Ecke kommt, dass ein Division überraschend doch vielleicht dann ein dritter Teil irgendwie, ja, so ein bisschen Ark Raiders-mäßig da anknüpfen kann. Aber wenn ich mir die letzten Sachen anschaue, die Ubisoft gemacht hat, dann sehe ich es eigentlich nicht. Muss ich ehrlich aktuell sagen, es sieht nicht gut aus. Und ja, also klar, jetzt haben sie das umstrukturiert, aber also sie fangen ja nicht jetzt neu an, Sachen zu machen. Assassin's Creed Hexe ist seit wie vielen Jahren angekündigt und in Entwicklung anscheinend. Das soll ja auch nicht in so ferner Zukunft vermutlich erscheinen. Die Sachen sind ja schon unterwegs. Ja, die werden, also entweder werden sie jetzt komplett umgeworfen und dann haben wir wieder so ein Frankensteins Monster Assassin's Creed irgendwie mit allem drin. Und oder halt, die Sachen kommen dann erst im dritten, übernächsten Teil, der dann wirklich frisch ist, sozusagen. Und ob das dann zumindest in der Struktur so funktioniert, ja, bin ich dann schon eher skeptisch, muss ich sagen. Wie ist es denn?
Ich würde auch gern optimistischer sein, aber so Ankündigungen, die jetzt eben kamen, mit irgendwie haben 6 Projekte gecancelt, das Prince of Persia, wo du auch denkst, da haben die Leute drauf gewartet. Das hätte wahrscheinlich mittelmäßig sein können, at best. Und es hätte sich wahrscheinlich trotzdem ganz gut verkauft. Vor allem mit wie viel Geld sie reingesteckt haben, wahrscheinlich über die paar Jahre. Und den Studioschließungen davor, weil du sagst, sie haben gute Studios gehabt, die coole Sachen jetzt hätten noch machen können. Die sind jetzt weg. Die Leute haben keinen Bock mehr, sind gekündigt worden. Und jetzt stehst du da an dieser eben Spiele, die in Entwicklung sind. Sie haben, 7 Projekte waren es verschoben. Die sind ja alle in Entwicklung. Da ist ein Assassin's Creed 4 dabei, da ist ein Hexe dabei, da ist vielleicht das Assassin's Creed Multi, wahrscheinlich die Hälfte Assassin's Creed.
Eigentlich ist noch ein Assassin's Creed,
Von dem wir gar nichts wissen. Irgendwie sowas. Wo du denkst auch einfach, okay, ihr habt diese ganzen Projekte und was passiert jetzt in diesem Jahr noch? Weil bei Shadows ist ja auch nicht viel passiert. Gefühlt ist es schlechter geworden wahrscheinlich in diesem Jahr, um das Feedback mit Jaske irgendwie zu integrieren. Wo du denkst, was bringt es jetzt das Jahr unbedingt, außer ihr steckt mehr Geld rein, bringt es zu einem Abschluss und macht was Neues. Und dann hast du eben, musst dich der Realität stellen, Ubisoft macht AAA und AAA braucht mindestens 3 Jahre aktuell, bis da was rauskommt. Das heißt, wir haben jetzt diese 7 Projekte, die Beyond Good and Evil ist wahrscheinlich auch drunter.
Ja, das ist das sehr bestätigt, glaube ich. Ja, das ist immer noch in der Entwicklung.
Dass sie das nicht canceln, das ist auch irgendwie wahrscheinlich, was ich gelesen habe, irgendein steuerrechtliches Ding, um dann noch, dass du das dann auszahlen musst gerade irgendwie. Oder auch denkst so, ja, was soll da jetzt kommen? Also ihr habt diese Projekte, die beschäftigen wahrscheinlich eh schon alle Creative Houses und das ist jetzt so eine Formalität gefühlt, um diese Struktur in dieses Ding zu bringen. Aber ja, das wird wahrscheinlich jetzt die nächsten 5 Jahre nicht besser. Die nächsten fünf Jahre wird es genauso Ubisoft wie bisher und ihr werdet noch kleiner, ihr werdet Leute entlassen. Das heißt, die Spiele werden vielleicht auch noch gecancelt, die da drin sind. Und was bleibt uns am Ende? Bleibt uns jetzt 3 Assassin's Creed, das Division, was noch kommt und noch irgendein Live-Service-Ding an diese wieder Erwartungen ohne Ende?
Ich glaube, die beste Chance, ich glaube, aus einer wirtschaftlichen Perspektive, die beste Chance, die Ubisoft hätte, wäre halt super naheliegend, wäre halt mehr Remakes machen.
Ja.
Es ist gerade die Remake-Zeit, also hier, wenn man an Resident Evil beispielsweise denkt, macht jetzt in den nächsten Jahren Assassin's Creed Black Flag, hätte ich die unbedingt gebraucht, haben wir auch schon drüber geredet, macht eine Ezio Collection Remake. Ne?
Ja.
Könnt ihr auch nacheinander bringen mit Assassin's Creed 2 und Brotherhood und Revelations oder auch nur Assassin's Creed 2. Das verkauft sich wie geschnitten Brot, weil Leute wie wir das halt sofort kaufen und einfach nochmal spielen wollen. Und macht das mit alten Splinter Cell Teilen. Ne? Du hast diese Möglichkeit, du hast diese großen Spiele, macht ein Far Cry 3 Remake.
Ja, oder es muss nicht mal ein Remake sein, es kann auch ein cooles
Remaster. Mach halt einen, das machen ja alle gerade so ein bisschen und es funktioniert ja in den meisten Fällen, wenn du es ordentlich machst. Dann kann natürlich schon wieder sagen, okay, jetzt, dann haben die Leute wieder so, ach ja, cool, die haben ja doch noch coole Marken. Und dann kannst du halt vielleicht auch wieder andere Sachen an den Start bringen, die halt neu sind, ne?
Ja.
So, dass man, wir Tomb Raider jetzt vielleicht auch versuchen, ne, zu sagen, wir machen erst das Remake und dann kommt ein komplett neuer Teil mit hoffentlich Leuten, die das Remake gut fanden.
Ja.
So, das kann natürlich funktionieren. Das sehe ich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich so als die wahrscheinlich beste Option, die Ubisoft gerade hätte, zu sagen, okay, wir machen das, was wir schon mal gut gemacht haben, jetzt neu, um wieder ein bisschen Momentum aufzubauen und versuchen dann vielleicht mit neuen Sachen zu überzeugen. Aber
haben sie mit Prince of Persia ja auch nicht hingekriegt.
Nee, offensichtlich.
Scheinbar wird
er furchtbar gewesen sein anscheinend.
Ja, das ist einfach ein weirdes Ding. Ich glaube, Ubisoft, wir werden wahrscheinlich erstmal so schnell nichts hören. Ich glaube, bis da irgendwie, kann man hoffen, dass vielleicht noch was angekündigt wird oder halt rauskommt, was da gecancelt und verschoben wurde. Aber ja, es wird sich jetzt zeigen, die Entwicklung. Ich meine, die Mitarbeiter sind angepisst, die gehen streiken in Paris für ein paar Tage, weil sie keinen Bock mehr drauf haben.
Vielleicht auch mal zeigen müssen, was.
Ich meine,
du musst ja auch erstmal dann wieder schauen, okay, ne, also welche, wie ist es eigentlich mit wem und woran und das muss ja erstmal sich auch wieder ein bisschen eingrooven, bis die Leute wieder richtig arbeiten können.
Aber du musst halt einfach vertrauen, du musst den Spielern zeigen, dass du halt sie überraschen. Weil alle Leute haben dann keinen Bock auf Ubisoft, weil Ubisoft Ubisoft ist.
Typischer Ubisoft-Move wäre jetzt ein Watch Dogs Remake
einzubringen.
Ja. Wir machen Watch Dogs nochmal.
Ja.
Und jetzt sieht es so aus wie im ersten Trailer.
Das wäre es. Okay. Ja, aber deswegen, also ich sehe es auch nicht. Ich kann es mir jetzt auch nicht vorstellen, weil sie aber so groß sind, dass ob es Ubisoft in der Form noch in 5 Jahren geben wird oder ob tatsächlich einfach das in sich zusammenbricht, so ein bisschen das Konstrukt. Aber vielleicht sind sie einfach too big to fail, who knows, mit den Marken. Aber ja, ich bin vorsichtig optimistisch, dass sie die Kurve kriegen, aber ich sehe es halt auch gerade nicht. Also okay. Es ist schwierig.
Gut, das ist ein wunderbarer Abschluss. Ja.
So optimistisch.
Sehr optimistisch. Ja, dann optimistisch geht es auf jeden Fall weiter nächste Woche. Sage ich jetzt einfach mal so. Wir wollen nächste Woche, kleiner Ausblick, über die Fallout-Serie sprechen und generell über Videospielverfilmungen.
Ja.
So ein bisschen einfach mal, also ja, im weitesten Sinne noch um Spiele, aber so ein bisschen über den Tellerrand hinaus.
Das ist schon ein wichtiges Thema, glaube ich, gerade weil ja so ein bisschen Spieleverfilmungen im Trend sind. Gefühlt Spiele, die noch nicht mal draußen sind, kriegen irgendwie Filmverträge und Rechte werden gekauft. Und deswegen, ich meine, Fallout ist jetzt, glaube ich, gerade eben das aktuelle.
Genau, die Woche endet das quasi auch. Ne?
Genau.
Also jetzt kommt bald die letzte Folge der zweiten Staffel zumindest raus. Also ein wunderbarer Aufhänger, um darüber zu reden. Wenn ihr Lust drauf habt, dann schaltet gerne wieder ein. Und danke fürs Zuhören, falls ihr immer noch dran seid. Gibt es hier auf jeden Fall einen feuchten Händedruck. Ich sag ciao und
ich ebenfalls. Ciao.